Ja, hallo Leute, die Messerschmiede. Bayern ist am Start, der Blechern Alex. Und heute habe ich einen ganz special Guest, habe ich hier. Das ist der Holger.
Servus.
Der Holger war, ich glaube, 2018, sowas, war er bei mir im Kurs. Bleibt mir immer in Erinnerung, weil das war der erste Kurs, den ich persönlich abgesagt habe.
Stimmt.
Kurzfristig. Und am nächsten Tag haben wir, glaube ich, gemacht oder 2 Tage später, weil ich hatte die dritten Zehner. Ich habe unten was gekriegt und das hat wehgetan wie die Sau. Und habe ich dem Holger abgesagt, ja. Und haben wir es ein paar Tage später gemacht.
Alles gut.
Der Holger ist sehr speziell. Wir sind befreundet seitdem. Wir haben nicht oft Kontakt, aber sporadisch. Ja. Auch Hobbys haben wir. Er hat auch Reptilien, ich habe Reptilien und so. Und so ist das gekommen. Und wie bist du eigentlich auf mich gekommen, Holger?
So wie man halt immer auf dich kommt. Ich wollte unbedingt einen Schmiedekurs machen und dann habe ich mir das zum Geburtstag gewünscht und da war er.
Ah, ich glaube, nee, ich glaub, du arbeitest ja bei einer Metallglitsche, ne?
Ja.
Und da war ja mein Kumpel Paul.
Genau.
Genau, der hat es auch noch erzählt,
Genau,
gell?
ich habe dich zum Anfang im Internet gefunden,
Mhm.
durch YouTube.
Mhm.
Das waren, glaube ich, noch eines von deinen ersten Videos, wo du draußen alles erklärt hast mit den
Mhm.
ganzen Materialien. Ich so, boah, geil, das will ich auch haben.
Da habe ich mein Hirschlederhemd noch angehabt. Wahrscheinlich.
Ja, und da war es halt so gewesen, dass ich zu meiner Freundin gesagt habe, du, also ich glaube, da mache ich mal einen Schmiedekurs. Und dann kurz darauf hatte ich schon Geburtstag und dann habe ich den bekommen.
Leute, nicht weglegen, das wird interessant. Ne? Hier unterhalten sich zwei Profis. Gell? Also, das ist interessant zuzuschauen. Und ganz wichtig ist immer, meinen Kanal abonnieren. Ne? Ich nerv auch nicht. Es kommt nicht so oft was. Es kommt nicht jeden Tag was, sondern das, was ich mache, ich bin ja ein Profi, ja, und kein Schwätzer wie so viele. Sondern das lohnt sich dran zu bleiben. Gell? Der Holger hat damals, waren wir noch in einer kleinen Werkstatt hier oben. Jetzt habe ich ja eine größere Werkstatt. Und der Holger hat spezielles Beil gemacht. Willst du mal zeigen, Holger, oder?
Ganz was Kleines, was
Ja.
zierliches
Ja, so wie der Holger halt ist,
für
ein
den
kleiner.
Hausgebrauch. Ja, ich ging halt so. Also, erstmal muss ich erzählen, ob der Tag war. Also, das ist schon mal das Wichtige. Und zwar bin ich bei euch vorbeigekommen. Da gab es erstmal ein Käffchen in der Früh. Da haben wir uns zwei unterhalten, was wir machen wollen. Ich habe gesagt, ja, so ein Beil wäre richtig cool.
Ich habe damals noch Einzelkurse gemacht. Das waren ja meine Anfänge. Da habe ich immer maximal zwei oder meist auch nur eine Person gehabt.
Genau, jetzt hast du ja gesagt, das machst du ja kaum noch, weil
Ja.
vom Zeitlichen her ist es halt blöd. Genau, dann haben wir erstmal ein Käffchen getrunken und hast du mir die Klinge aufgezeichnet und dann sind wir in deine heiligen Katakomben in den Keller gegangen und dann habe ich mir meine Materialien zusammengesucht. Und daraus ist halt dann dieses wunderschöne, zierliche, kleine Beil entstanden. Ist
Ja,
richtig cool.
wir haben hier Allgäu-Rothirschgeweih,
Genau.
Mooreiche. Und hier haben wir einen herkömmlichen Stahl, das ist jetzt kein historischer Stahl, das ist ein 1.2003, den nimmt die Industrie zum Beispiel zum Betonschneiden und so.
Genau.
Und
Ja, war interessant, erstmal in den Keller zu gehen. Und ich glaube, ich habe da auch ein bisschen gebraucht für die Materialien, weil ich mir noch nicht einig war, was ich wollte. Habe mich dann für den Rothirsch entschieden, habe dann ewig rumgetan bei dir, was will ich, weil meine Hände sind jetzt nicht gerade so klein. Und dann habe ich da reingegriffen und habe gesagt, Alex, genau das Stück will ich und ich will Mooreiche dann. Und dann ist das wunderschöne Teil daraus entstanden.
genau, das war damals, wie war denn das Schmieden für dich? Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich kann mich da an den Tag, kann ich mich zu 100% daran erinnern. Also Schmieden war, also ich habe mir es leichter vorgestellt. Also ich hätte nicht gedacht, dass man so viel Kraft braucht und ich bin jetzt wirklich kein Schmalhemd. Wir haben ja, glaube ich, zum Anfang gleich einen Rohling geschmiedet. Du hast mir erstmal gezeigt, wie macht man das. Nimm mir erstmal ein normales Stück Stahl.
Baustahl haben wir genommen.
Baustahl haben wir genommen, einen Rohling.
Zum Üben
Und
quasi.
zum Üben. Da haben wir erstmal ein Erl draus geschmiedet, also ausgeschmiedet für den Messergriff. Und ja, wo ich dann 5 Schläge gemacht habe, hast du gefühlt 30 gemacht, weil ich jedes Mal den Stahl habe abkühlen lassen. Nee, und dann, wo wir dann ready waren, soweit, ging es dann an die Klinge.
Bei so einem Messer müsst ihr euch vorstellen, das ist grob ausgeschnitten gewesen
Genau.
und dann hat er ab hier, man sieht das hier ungefähr ab der Mitte, sieht man, hat er es mit der Finne, hat er es sich nach unten gezogen, sodass das hier quasi dick bleibt und nach unten sich verjüngt. Die meisten Messer werden ja so nicht hergestellt, sondern die meisten Messer wird ein Flachstahl geschmiedet oder wird dann hergenommen, wird die Klinge aufgezeichnet, wird ausgeschnitten und dann schleifen die alle in Form. Und bei mir schmiedet man eben in Form. Das hat damals auch der Holger gemacht und das sieht man den Messern auch an. Weil es gibt immer Leute, je mehr, habe ich schon gerade mit dem Holger besprochen, je mehr Leute du hast, die dir folgen, hast du auch manchmal das Pech, dass ein Lappen dabei ist. Einer, wo von außen mit den Fingern zeigt, ja, auf andere. Aber ich kann immer sagen, die Ehre gebührt dem, der in der Arena steht. Und der außen immer mit dem Finger zeigt, ist der Lappen. Na, deswegen sieht man das den Messern so an, dass die von Hand gemacht sind. Das ist durchaus gewollt.
Ich muss doch ehrlich sagen, ich habe mich auch bewusst für dich entschieden. Ich habe mir ja vorher natürlich ein bisschen was angeschaut. Mhm. Und ich mag keine glatt polierten Messer. Also ich habe noch zwar normale Küchenmesser, die man halt so normal benutzt. Ne? Mhm. Ich habe Metzger gelernt. Natürlich müssen da die guten Dickmesser natürlich noch mit dabei sein. Ist genau. Ganz klar. Also die nehme ich halt hauptsächlich für, ich gehe gerne angeln, für Fische ausnehmen und halt sowas, solche Sachen.
Das macht Sinn. Das haben auch Pathologen, Rechtsmediziner haben auch die Messer.
Die sind super, weil du mal mit ans Wasser nehmen kannst. Das geht halt bei dem Messer jetzt nicht so wirklich. Mhm. Geht. Man muss es danach hegen und pflegen.
Genau.
Aber ich wollte einfach was mit Ecken und Kanten und dass man sieht, was da passiert einfach.
Genau.
Und was ich wirklich faszinierend fand, wo du mir das, wie gesagt, erklärt hast, wie man das dann runterschmiedet, wie weich das Material eigentlich ist. Das fühlt sich an wie, also beim Schlagen ja, ich kann es nur so sagen, wie dickere Knete, die du halt dann da runterformst. Aber halt, das kann halt ganz schnell, wenn du keine Ahnung hast, auch in die Hose gehen. Also du musstest mir das, glaube ich, auch richtig gut ausrichten dann. Gell? Also ich habe da...
Ja gut, aber das ist natürlich ein brachiales Messer. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel, ich sag mal hier, bei mir so ein Outdoor-Messer nimmst, ne? So ein Outdoor-Messer ist nicht so aufwendig wie sowas. Weil das ist eine kurze, gedrungene Klinge, die ist ein bisschen stärker, die ist nicht so breit, nicht so dick, die verzieht nicht so leicht. Je länger die Klinge ist, je breiter sie wird und je dünner sie wird, desto mehr Gefahr hast du natürlich beim Härten, dass die verzieht. Und auch ich krieg sowas nicht immer gleich auf die ersten Male hin, obwohl ich das schon hunderte Male gemacht habe. Auch ich habe manchmal Messer, die einfach nichts werden. Du härtest 10 Mal, du richtest danach aus und es passt einfach nicht. Und manchmal macht es einfach von der Zeit her keinen Sinn, weiterzumachen, sondern fängst du von vorne an. Machst einfach ein neues. Weil wenn du beim Schmieden nicht genau arbeitest, habe ich ja damals dem Holger immer gesagt, auf dem Amboss, wenn ihr schmiedet, gebt ihr vor, wenn ihr von Hand schmiedet, wenn ihr von Hand in Form schmiedet, ich rede nicht, wenn ihr in Form schleift, sondern wenn ihr ein Messer von Hand in Form schmiedet, sind durch eure Schläge, die ihr auf dem Amboss setzt, gebt ihr vor, ob ihr nach dem Härten ein gerades Messer haben könnt oder ob es unmöglich ist. Weil wenn er ungleichmäßig schlagt, habt ihr dicke und dünne Stellen in der Klinge, die beim Härten schneller und langsamer abkühlen und dann verzieht euch die Klinge. Deswegen ist ein handgeschmiedetes Messer immer kompliziert.
Ja. Habe ich gemerkt, tatsächlich, ja.
Ja, und dann, aber du hast es hingekriegt, ne?
Wir haben es hingekriegt, ich war ziemlich stolz drauf. Jeder, der hierher kommt, muss halt im Klaren sein, wie du damals gesagt hast, du kannst ein Vollprofi sein, du kannst schon mal sowas gemacht haben, du kannst handwerklich begabt sein oder du musst noch gar nichts können. Mhm. Du gehst hier einfach mit einem Supermesser nach Hause, ja, also es ist keine Gurke geworden, es ist halt ein Messer für mich. Ja. Ja, es ist halt kein zierliches Ding, also ja, es ist halt ein schönes, dickes Beil. Du hast es mir auch extra so geschliffen, dass ich es so nehmen kann, ich nehme es halt hauptsächlich zum Grillen, ja. Hab dir gesagt, ich hätte es gern so geschnitten, dass ich was hacken kann, dass ich aber trotzdem fein schneiden kann. Du kannst damit natürlich hauchdünn Tomaten, wird halt schwierig, weil es halt dicker ist. Ne?
Ja, und es hat halt sehr viel Reibung. Das Gut muss da überall vorbei.
So schaut's aus. Also genau. Du hast, wie gesagt, wie so ein Keil, der das halt alles auseinanderdrückt.
Ja.
Aber wenn du mit dem umgehst, es ist genau für meine Hand perfekt. Die Klinge brachial, so wie ich es wollte, auch vorne mit dem leichten Spitz. Das hat sich dann aber so ergeben auch noch.
Durch Schmieden,
ich wollte auch nichts Rundes haben, diese typischen runden Beine wollte ich nicht. Ich wollte eher was Spitz. Es ging einfach, der Plan ist aufgegangen, sagen wir mal so. Ja,
der Holger hat mit mir die Klinge geschmiedet. Da haben wir am Anfang hatten wir auch den Griff vorbereitet. Ne? Das Eichhörer Rothirsch geweiht, dann haben wir mit Harz vorne die Mooreiche dran geklebt, haben wir ein Loch vorgebohrt, der Erl geht ungefähr bis dahin. Ja, dann haben wir ein Loch vorgebohrt, aber keine Endstärke. Dann haben wir das erhitzt auf etwa 1100 Grad, im Schraubstock eingespannt. Da hat der Holger von hinten den Griff drauf gedrückt.
Man muss auch sagen, es ist schweineheiß. Es ist wirklich beim Schmieden, wenn die Klinge da rauskommt, wir haben jetzt zwar hier so eine kleine, also du schwitzt.
Ja, ist halt übel, weil du hast halt durch diese Klinge sehr viel Hitzeabstrahlung. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt ein kleineres Messer hast, ist es natürlich nicht so heiß. Aber hier wird sehr schnell heiß an der Hände. Wir haben dann nachher den Griff aufgebrannt, dabei qualmt das wie die Sau, ja, da hat die ganze Werkstatt war verraucht und so. Und dann muss das angelassen werden. Da am Härten ist das Messer ja bruchempfindlich und muss in den Backofen. In der Zeit haben wir warm gegessen oder Brotzeit, das weiß ich nicht
mehr. Wir haben dann Brotzeit gemacht, Elke hat sehr gut gekocht. Es war immer lecker.
Ja. Und dann hat er das Messer eingeklebt mit Epoxidharz. Ja.
Ja.
Und dann hat er noch natürlich mit der Elke zusammen, hat er hier den Lederschutz genäht aus Rindsleder, auch aus dem Allgäu. Ja.
Das war cool, ja.
Ist immer so, dass es gibt bei uns die hunderte Messer oder tausende Messer, wo wir gemacht haben. Also wir haben schon mehrere tausend Leute im Kurs gehabt. Und es wird für jedes Messer eine eigene Schablone gefertigt. Es ist keine Schablone, die bei uns für zwei Messer passt. Gibt es nicht. Wir haben ja keine Serie und sowas. Auch wenn Messer sich oft ähneln, sind sie immer anders. Und dann hat er das von Hand genäht mit zwei Nägeln, mit der Elke. Zwei Nadeln, meine ich. Also das Brandzeichen noch drin. Ja, dann wisst ihr eben, alles aus einer Hand vom Blecher an Alex. Ne?
Genau hier, da saß ich.
Da saß er. Und dann kommt das nachher hier so rein. Ja, und da haben wir hier schön Befestigungsriegel und habt da so ein Ding. Und hinten in der Rose, das nennt man ja die Rose. Zur Erklärung, das ist ja Rothirschgeweih. Da sagen die Leute Hirschhorn. Es existiert überhaupt kein Horn von dem Hirsch. Denn der Hirsch schmeißt sein Geweih ab. Das ist Knochen. Das ist kein Horn. Eine Kuh hat ein Horn oder eine Ziege oder alles, was ein Leben lang dran ist. Das wächst auf dem Stirnbein. Aber das ist Knochen. Und das hier ist die Rose, da wo es am Kopf ansitzt. Ja? Da kann man zum Beispiel Initialen noch einritzen und so. Da kann man viel mitmachen.
Genau, ich wollte, es kam dann spontan, ich wollte die Lebensrune haben.
Mhm.
Messer ist wuchtig, das Messer ist kraftvoll und das steht halt auch dafür.
Ja.
Es hat nichts mit irgendwelchen anderen Symboliken zu tun. Ja. Ne? Also
wir sind beide keine Faschistendeppen. Ja?
Nein.
Müssen wir gleich mal klarstellen. Ja?
Genau. Und das weiß ich noch, das war so eine spontane Idee von mir. Ich so, ach, das würde ich ganz gerne mal da drin haben. Und dann hast du halt erzählt, dass du ja auch so ein Begeisterter bist, was halt auch Urvölker angeht, ja, und so. Und lass mich raten, was war das, die Art Krimichau oder was hast du, wie hast du es gesagt, die Schnitzart?
Scrimshaw.
So, Scrimshaw, genau.
Scrimshaw ist das, was man früher Walfängern gemacht hat. Die, genau, haben sich zum Zeitvertreib, haben die zum Beispiel in Pottwalzähne und so, haben die mit Nadeln und sowas Motive eingeritzt. Meistens waren nackte Frauen oder so, ja, an Sehnsucht an die Heimat.
Genau.
Ja, macht man heute noch. Ne? Heute lasse ich auch irgendwelche Pin-Ups tätowieren. Auf Flugzeugen war es früher drauf, an Erinnerungen an zu Hause. Und dann wurde das mit Asche und Spucke aufgefüllt.
Wieder.
Und so haben wir es ja auch gemacht. Nicht, genau, mit Tinte oder Tusche, sondern Asche und Spucke und reingerieben. Und dann haben wir es mit Shellac versiegelt.
Und ich, genau, mit Shellac versiegelt. Und wie man sieht, es ist noch super drin. Also da fehlt sich gar nichts. Ich habe es, ja, öfters unter Wasser abgewaschen, danach, ja, immer gleich trocken gemacht, weil es ja auch empfindlich ist. Ist ja, ja, genau, und das ist bis jetzt immer noch perfekt drin geblieben. Also
ja, das nennt man Scrimshaw. Könnt ihr mal googeln und so. Ja. Heute, genau, Moderne machen das mit Tusche und so, aber traditionell macht man das mit Asche und Spucke. Ja. Und dann hat er einen Anhänger von mir, hast du auch, sehe ich gerade.
Ich habe einen Anhänger mitgebracht, genau. Den hast du gefertigt, den kannst du mir vorstellen.
Ja,
der hat mir so gut gefallen, den wollte ich unbedingt haben.
Das ist praktisch die Mittelhand, der untere Teil von der Mittelhand von der Gams. Bei uns würde man sagen das Schienbein, aber da diese Tiere auf den Fingern laufen, ist das die Mittelhand, ja, nennt man das. Hier in Verbindung mit Mooreiche. Und ich weiß, es gibt Leute, die essen Fleisch, es gibt Leute, die essen kein Fleisch, es gibt Leute, die essen ein bisschen Fleisch und gar kein Fleisch, die anderen sind vegetarisch, essen aber Fisch und so. Und im Endeffekt zeigt man damit Naturverbundenheit an. Man hat eine Verbindung mit dem Tier. Wenn das einer nicht versteht, kann man es auch nicht erklären. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ja? Das muss jeder selber wissen und ich finde es geil.
Mir hat es einfach gefallen.
Genau.
Rein optisch. Wir haben ja wieder Moorche da oben drauf.
Genau.
Und einfach, warum wegschmeißen? Man kann einen schönen Schmuck draus machen.
Genau. Und so zeigt man die Verbundenheit mit dem Tier.
Was zum Beispiel auch super passt, wenn man so ein bisschen auf Mittelalter-Festivals, mhm, geht oder so Ritterspiele. Genau. Da habe ich das meistens ganz gerne mal an.
Mhm.
Genau.
Und jetzt habe ich, weil der Holger so ein Spätzle ist und ich habe auch schon eine Schlange vom Holger gekriegt und so, und da habe ich im Holger mal so ein magisches Dreieck geschmiedet.
Wollte ich unbedingt haben von dir.
Genau, auch, ja, praktisch als Schenkung für den Holger. Ja. Kannst du dir mal zeigen, habe ich dir gemacht.
Wunderschön, auch wieder mit einer schönen Lederscheide dazu. Ja, habe ich mir von dir gewünscht. Ein etwas kleineres, ich wollte diesmal kein großes, sondern das soll schon als Brotzeitmesser. Ich durfte auch noch, ich habe auch noch meinen Namen reinbekommen.
Ja, der Holger.
Ja, habe ich mir jetzt nicht gewünscht. Er hat es mir einfach reingemacht, fand ich cool. Genau, und zu den Materialien kannst du was am besten erklären. Ich habe mir was gewünscht, wir haben uns was zusammen ausgesucht.
Genau, er hat den genau ausgesucht, wir gehen zusammen. Und der Griff ist praktisch ein Eiszeitmaterial. Das ist von mir selber stabilisiertes Riesenhirschgeweih. Das ist also schon ein ausgestorbenes Tier. Vorne sind etwa 10.000 bis 15.000 Jahre alte Flusseiche. Keine Mooreiche, die ist auch stabilisiert. Und die Klinge ist aus der Flügelpanzerung von der Messerschmitt 410, die sogenannte Hornisse des Zweiten Weltkriegs. Das ist normal ein sehr raues Material und soll auch rau bleiben. Aber da der Holger ja auch Angler ist und gern fischen geht und viel draußen ist, habe ich ihn ziemlich glatt gemacht, damit es vom Pflege einfacher ist für ihn. Weil er ist jetzt keiner, wo irgendwas in der Vitrine liegen hat. Oder so, er ist halt Outdoor unterwegs, er ist Profi, er ist gelernter Metzger und so und drum halt ein bisschen pflegeleichter und dazu natürlich auch sein Lederschutz und so. Und dann kann er schön mitnehmen, hat ein schönes Zertifikat dazu. Das haben bei mir eigentlich alle Messer und auch die Leute, wo bei mir im Kurs machen, kriegen so ein Zertifikat, da steht drauf, was es ist. Diese Zertifikate hat mal die Junior gemalt, ne? Und das gibt bei uns jeder mit, ne? Also jeder, wo bei uns was erwirbt oder was macht, kriegt so ein Zertifikat mit. Und jetzt hat der Holger hat er noch ein Messer dabei. Das ist nicht von mir.
Das ist richtig. Genau. Das habe ich mir, ich habe ja mit dir ganz normal geredet. Ich habe da so ein Outdoor-Messer, das ist von einem anderen Schmied.
Ja.
Das hat mir mal gefallen, das habe ich gekauft.
Hätte ich auch mal ein schönes Ding.
Das ist ein schönes Messer.
Ja.
Genau. Ich kann ja leider nicht mehr sagen vom Wengenschmied. Ich habe das auch auf so einem Mittelalterfest mal gekauft.
Ja.
Und ich habe gesagt, Alex, ich brauche eine Lederscheide dazu.
Mhm.
Und die hast du mir gemacht. Auch wieder schön mit einem Brandzeichen drauf.
Mhm.
Passt perfekt, also ist genau.
Dann die Klinge schätze ich mal so ein.
Das wird Hufraspel.
Hufraspel, ja. Hufraspel und hier, glaube ich, Olive oder sowas.
Irgendwie sowas.
Olive aber und volles Leder.
Was ich an dem Messer auch richtig cool finde, ist, dass auf der einen Seite, also wenn du die so umdrehst, da ist halt noch wie so ein Stück rausgebrochen oder war ein Ast drin oder so. Das ist einfach so.
Ja, der Holger mag die erscheinen.
Ich mag einfach das Grobe, das Raue. Man kann sowas immer mal nachschleifen und nochmal harzen oder so. Aber ich mag das einfach, weil es einfach. Ich mag so Ecken und Kanten, ich mag da nichts
glattpoliertes. Weil ich stelle immer auch fest, viele Leute machen Videos, auch aus meinem Geschäft und so, ja, und alle zeigen immer nur ihren Kram. Andere Leute machen aber auch gute Sachen, ne?
Ja.
Also ich kaufe mir auch von einem anderen Messer mal immer ein Messer, wenn ich eins finde und so. Ich bin ja nicht, stelle mich jetzt nicht hin und sage, ich bin hier die Oberklasse und so, sondern Handwerker machen alle gute Arbeit und dann, ja, das ist ein schönes Ding, ja. Schönes, uriges Teil, eine Handarbeit von jemandem und somit ehrenvoll, ja.
So schaut's aus.
Genau, somit ist ein ehrenvolles Messer.
Genau, und jetzt ist es von zwei Handarbeitern.
Ja, genau. Also, falls derjenige mal mitkriegt, ne? Also, super gemacht. Ja?
Genau.
Der Holger ist ja in der Metallklitsche, ne? Du fährst ja einen Gabelstapler, ne?
Ich bin Staplerfahrer, ja.
Ja, ich habe ja mal 20 Jahre Gabelstapler repariert, ne? Als Monteur.
Das ist auch das Nächste. Ich habe deine Kollegen kennengelernt, die du wiederum gekannt hast, weil ihr in der gleichen Firma wart.
Aha.
Genau. Und das war ja auch nochmal so eine Verbindung, ne?
Genau. Und er arbeitet in einer richtigen Metallklitsche, wo auch mal richtig schwer gearbeitet wird und so. Ja, und wo es nach Eisen und Metall auch riecht.
Das.
Ja. Und er ist vom Beruf Metzger. Das heißt, wir haben viel Ebenen, wo übereinstimmen. Ja. Weil auch ich habe ja viel mit Hirn zu tun. Ich zerlege ja auch viel und so. Und jetzt hat er zum Beispiel seine Messer mal mitgebracht. Und er sieht mal, auch ich selber habe ja nicht nur Messer von mir, sondern ich habe auch Messer von früher, aus meinem früheren Leben. Ich habe Messer von einem schwedischen Kaufhaus und was weiß ich alles. Und selbst wenn er jetzt Punkte sammelt bei irgendeinem Discounter und nimmt nachher das Messerset mit, begleiten die euch auch bis ans Lebensende. Man muss ja nicht immer ein 300-Euro-Messer von einem handgemachten Messer vom Schmied haben, sondern das ist ja so eine Einstellungssache. Ja? Kann schon halt jeder leisten und so.
Das richtig, ja.
Ja, was hast du da? Wofür nimmst du das?
Das Messer, das habe ich mal von meiner Freundin auch bekommen. Ich habe mir da mal so ein, ich kann es dir gar nicht sagen, ob das wirklich echt ist, der Mast ist. Ich habe mir damals mal ein ganz normales Messer, das konnte man sich im Internet erwerben, bei dem großen Händler mit A. Das habe ich mir mal gewünscht.
Mhm.
Ist ein cooles Messer, es ist ziemlich schwer vom Griff her.
Ja, es hat mit Griffschalen und
aber
und
ich muss ganz Zwinge. Ich sag ganz ehrlich, das nehme ich halt nur. Also, das ist eigentlich ein Messer, was ich nehme, wenn du wirklich mal einen Braten gemacht hast, sowas zum Aufschneiden. Dafür nehme ich das tatsächlich her. Ich schneide da kaum Gemüse damit oder sowas, obwohl das Top-Küchenmesser ist. Da steckt der Messerblock, weil es schön ausschaut. Und ja, wie gesagt, wenn mal Gäste da sind, da nehme ich halt sowas dafür her. Aber das tut denen nichts weg, also ich nehme die genauso.
Das ist nämlich ein guter Punkt, dass wir das mal ansprechen. Ne? Wenn wir uns vorstellen, es gibt ein paar große Stahlkocher in Europa, die fertigen zum Beispiel Messerstähle für die Messermacher weltweit. Und jetzt haben die verschiedene Bezeichnungen. In Deutschland haben die Bezeichnung DIN-Nummern 1. noch was. In Russland heißen die vielleicht so, in Albanien heißen sie so und in Asien heißen sie anders. Und die beliefern eben die Messerschmiede auf der ganzen Welt und dann schmieden alle mit denselben Stählen. Und Deswegen ist auch ausgehebelt, dass zum Beispiel asiatische Messer nicht besser sind wie europäische, sondern der einzigste Unterschied ist, sie werden halt woanders geschmiedet. Oder sie schneiden damit ein anderes Schneidgut. Sie sind deswegen dünner und erscheinen oft bissiger. Weil wir Europäer haben so anderes Schneidgut, eher ein bisschen gröber, darum sind unsere Messer oft ein bisschen dicker. Das ist, was ich damit sagen möchte, dass es nicht die eierlegende Wollmilchsau gibt, das Messer für alle Fälle. Das ist jetzt ein Messer, das kann man nutzen in der Küche, ne? Fleisch, Gemüse und so weiter. Da sollte man jetzt aber keinen gefrorenen Fisch mit hacken und sowas. Ja? Ja, dafür gibt es dann wieder sowas in der Art. Ja? Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. So, ob das eine Küche ist oder Outdoor, es gibt kein Messer, das alles kann. Das gibt es einfach nicht und wird es auch nie geben. Und wenn euch jemand sagt, mein Messer wird nie stumpf, das ist einfach so ein Marketing-Ding, das ist einfach gelogen. Das geht einfach nicht. Ja? Ein Messer ist ein Verschleißgegenstand, der zu behandeln ist wie ein Bremsbelag. Wenn es nutzt, Verschleiß, durch Reibung, durch Säure in Lebensmitteln und so weiter.
Es ist einfach ein Werkzeug.
Genau, ein Werkzeug.
Wenn man ein schönes Messer haben möchte oder ein Unikat, dann packt man sich, wie du schon gesagt hast, in die Vitrine und dann steht es da drin.
Das aber dann verschleißt halt auch, ne?
Dann verschleißt halt
auch. Dann kannst du es irgendwann nicht mehr sehen. Ne?
Da musst du halt auch bei deinen Messern, muss man da auch ein bisschen aufpassen. Ja. Ich meine, du arbeitest hier mit Stahl, der rau ist, der grob ist, der alt ist, der schon ein bisschen was mitgemacht hat. Mhm. Deswegen habe ich mich auch hier ein bisschen für Erster Weltkrieg war das, glaube ich, gell?
Zweiter
entschieden, weil ich einfach was wollte, was einfach schon mal was miterlebt hat. Mhm. Also es hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich es in irgendeine Richtung einschlagen will. Mhm. Einfach, ich weiß, woraus es ist. Mhm. Wer hat das? Mhm. Ja, ich habe es jetzt. Mhm. Ich werde es oft nutzen. Das ist natürlich so ein Messer, das ist halt ein reines Sommermesser für mich zum Grillen, für die groben Sachen und so. Genau. Spanferkel grillen.
Hier, die Messer, die hast du wahrscheinlich zum Angeln und so, oder?
Das sind diese klassischen, kann man ganz ehrlich sagen, Dickmesser, die kennt jeder. Die sind gut und günstig, also mehr als gut und günstig. Kunststoffgriff.
Spülmaschine geeignet.
Nämlich, also ich, bei mir ist kein Messer in der Spülmaschine.
Und man könnte.
Alle mit, man könnte. Ja. Man kann die super runterschleifen. Wir haben die früher immer, wenn wir die ganzen Kotelettrippen immer ausgeschnitten haben, da hat man immer die ganz flach geschnitten genommen, dass man besser zwischen die Knochen kommt. Sowas nehme ich zum Beispiel in der Größe zum Fisch ausnehmen. Und die großen Sachen auch, größere Sachen mal
Fleisch. Ich habe so Messer oft von Pathologien oder Rechtsmedizin. Und dann kommen auch diese Messer oder die Gardena Rosenschere als Rippenschere. Und manche Messer sind dann nicht mehr so wie das hier, sondern die sind dann nur noch so, ne?
Genau.
Also die wurden schon, was weiß ich, 50 Mal geschliffen von jemandem und die nehmen sie halt für besondere Sachen. Irgendeine besondere Schnitte, jeder hat so sein Werkzeug. Ja. Was für den einen gut ist, kann für den anderen totaler Mist sein. Ja? Also keiner kann immer mit den selben Sachen arbeiten.
Wir haben die in der Metzgerei immer gehabt, da hat jeder seine Farben gehabt. Der eine hatte blau, der andere orange, der andere gelb, der andere grün. Und wenn das dann von den Farben nicht mehr rausging, haben wir jetzt angefangen, mal Kerben reinzumachen, eine, zwei. Und desto dünner das Messer wird, desto besser war es immer, weil du auch um Ecken schneiden kannst, du kannst besser auslösen. Bis halt dann irgendwann mal der Verschleißpunkt so hoch ist, dass du es wegtun musst, weil du halt dann durch den Stechschutz auch durchkommst.
Genau.
Dann kommt irgendwann mal die Berufsgenossenschaft und sagt, ah, Kollegen, das ist ein bisschen zu dünn.
Das spielt nämlich auch noch eine Rolle, ne?
Ja.
Die Sicherheit.
Die Sicherheit, ja.
Die Sicherheit und die Regulierung.
Das ist richtig.
Da kommen wir vielleicht auch noch dazu. Wir reden ja nicht nur über Messer, wir können ja auch über andere Sachen reden, ne?
Hygienisch ist halt natürlich Bombe mit dem Kunststoffgriff. Wie du schon gesagt hast, nicht umsonst haben sie es auch in der Rechtsmedizin, ne?
Ja, genau. Es sind halt einfach so praktische Sachen.
Ja.
Wenn ich jetzt gucke, ich habe so Messer jetzt nicht. Ich benutze alles Mögliche. Ne? Also ich habe zum Beispiel hier Messer vom schwedischen Kaufhaus. Dann habe ich hier zum Beispiel, das habe ich von meinem Opa mal geschenkt gekriegt in den 90er Jahren. Der hat in Südfrankreich gewohnt, ja. Mein Opinel, ne, mit der Kohlenstoffklinge. Das ist eigentlich mein Lieblingsmesser, ne? Muss ich sagen, bin zwar Messermacher, aber das ist trotzdem mein Lieblingsmesser, weil es persönlich ist. Ne? Das hat mein Opa mir geschenkt. Mein Opa erlebt ja nicht mehr, ne? Und die sind einfach, die haben Top-Stähle, diese Opinel. Ja, die sind so zum Wandern geeignet, oder? Daheim Tomaten schneiden und so weiter und danach schön sauer machen. Ne? Und das Messer ist immer noch höllisch scharf, habe ich noch nie geschliffen. Immer nur abgezogen. Da komme ich mal zum nächsten Thema, nämlich das Abziehen. In meinen Kursen mache ich immer, wenn die Leute nach fertig sind, sagen sie immer, wie soll man das Messer schleifen? Das sage ich am besten gar nicht erstmal. Sondern ich sage immer, ihr müsst das Messer scharf halten. Und dann sagen sie, ja, wie machen wir das? Dann nehmen wir daheim unseren Diamantschleifer. Ansonsten sage ich, nein, ein Diamantschleifer ist ja auch ein Schleifgerät. Sondern ihr haltet die Schärfe so lange wie möglich. Und wenn das nicht mehr geht, wird geschliffen. Und das macht man über Abziehen. Ja. Und dafür habe ich mal was vorbereitet. Ja? Wenn ihr euch zum Beispiel mal so anguckt, ich zeichne euch mal ein paar unterschiedliche Schliffarten auf. Das hier ist zum Beispiel der Keilschliff. Ich komme gleich zu euch. So. Der Keilschliff, wenn du dieses Messer schleifen würdest oder sowas, musst du ja die ganze Fläche bearbeiten. Deswegen sind die meisten Messer haben diesen Schliff. Ne? So ein Keil und oben noch mal ein Keil. Den kannst du jetzt mit den ganzen Schleifgeräten, wo man so im Internet kaufen kann, kannst du den schleifen. Ja. Ja? Und jetzt gibt es noch einen Schliff, das ist der ballige Schliff. Der ist ein bisschen ballig oben. Der verleiht der Schneide sehr viel Halt durch das Ballige. Der verzeiht beim Schleifen aber wenig Fehler. Weil so ein Keilschliff ist meistens, wenn da zum Beispiel auf einen Bandschleifer geschliffen wird, hat er unten eine Führung und ist das Band unten fest und kann nicht so eine Mulde reingeschliffen werden. Ja, bei einem balligen Schliff muss eben sehr aufpassen, der ist den Profis vorbehalten. Aber was wichtig ist, was ihr euch vorhalten müsst, es gibt noch den doppelten Hohlschliff. Und an dieses Messer, an den doppelten Hohlschliff, geschliffen wie der Eiffelturm, da denkt er mal dran, ja, das ist das Rasiermesser. Und deswegen sage ich immer, wenn die Leute bei mir im Kurs sind, sage ich, habt ihr entweder diesen Schliff, aber meistens den balligen Schliff. Ja, aber merken müsst ihr euch immer das Rasiermesser. Das Rasiermesser hat diesen Schliff, das heißt, es ist von beiden Seiten hohl reingeschliffen.
Sieht man vorne ganz gut, ja.
Genau, sieht man vorne ganz gut. Das ist von beiden Seiten hohl reingeschliffen. Ja, und wenn jetzt allein durch die Rasur des Bartes passiert das Folgendes, dass sich die Schneide hier oben wegbiegt. Die biegt sich einfach so ein bisschen zur Seite. So, ich mache das mal überspitzt, ne? Und die muss man nachher aufrichten. Und das ist kein Schleifen. Wenn ich jetzt schleife, ist das ja weg. Da muss ich komplett neu aufbauen. So, ich will diese Schneide aufrecht halten. Und das mache ich über Abziehen. Das ist zum Beispiel das, was früher der Friseur gemacht hat. Wenn du mal den Lederring so nimmst, Holger, ja, stellt euch jetzt mal das Rasiermesser vor. Angenommen, ihr habt jetzt ein scharfes Rasiermesser und würdet mit der Schneide in den Lederriemen reingehen. Dann würdet ihr im Leder einschneiden. Wenn jetzt die Schneide nach unten umgeklappt wäre und ihr würdet so drauf gehen, dann würdet ihr sie abbrechen. Deswegen arbeiten wir von der Schneide nach unten. So, das ist das, was früher der Friseur gemacht hat. Das war kein Schleifen der Klinge, sondern das war das Aufrechthalten der Schneide. Deswegen sage ich mal, wenn Leute bei mir vom Messerkurs weggehen, ihr müsst euer Messer scharf halten, über Abziehen. Und dafür gibt es so Abziehstähle. Die sind ganz glatt. Sobald da irgendwie Diamanten drauf sind oder Korund oder sowas oder scharfe Rillen, ist das kein Abziehstahl mehr, sondern dann ist es schon ein Schleifsystem. Und da geht man zum Beispiel hin, wenn hier oben die Schneide ist, dann geht man jetzt so an diesen Abziehstahl und zieht nach unten. Eins, zwei, eins, zwei. Und das macht man nicht erst, wenn das Messer stumpf ist, sondern wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, ich schneide jetzt auf meinem Holzbrett, ich schneide auf Holz oder auf weichem Kunststoff, ich schneide nicht auf Porzellan, auf Glas, auf Bambus, sondern ich schneide auf Holz oder weichem Kunststoff. So schneide ich und mit dem Rücken schiebe ich ab. Ich schiebe nicht mit der Schneide ab. Wenn ich jetzt zum Beispiel, angenommen, der Holger löst jetzt da so irgendwas, ein Stück Fleisch aus und kommt schon zack auf den Knochen. Da denkt der Holger schon, scheiße.
Ja.
Jetzt bin ich auf den Knochen gekommen. Dann mache ich schon gar nicht weiter. Und dann gehe ich gleich wieder hin und mache ich hier zack und zack. Gleich wieder abziehen. Oder angenommen, das Messer rutscht mir mal aus der Hand und macht, ich mache das mit dem Rücken und mache dann auf einmal top, so denke ich mir auch schon, scheiße. Ja, dann gehe ich wieder hin und mache das. Das hört sich jetzt erstmal umständlich an, ne? Ist aber nicht umständlich. Das muss in Fleisch und Blut übergehen. Dann habt ihr eine viel längere Schärfe bei eurem Messer. Und die Schleifzubehörfirmen können ihre Sachen ja trotzdem verkaufen. Aber das ist der erste Schritt. Abziehen, kein Schleifen. So hält man ein Messer scharf.
Und bei dem auch definitiv auf Qualität achten. Es gibt den einen oder anderen Abziehstahl. Es gibt den rund, es gibt den oval, es gibt den flach. Da muss man ein bisschen drauf achten, was man mag und was man nicht mag. Diese normalen Stähle, die funktionieren.
Ja.
Ich bevorzuge halt die flacheren, das ist aber eine Geschmackssache, aber im Endeffekt ist es dann irgendwann mal, du hast ja deine eigene Technik, dann irgendwann mal, wenn du dann abziehst, wie du schon gesagt hast, irgendwann, ich mag auch die längeren, dann bist du dann irgendwann mal drin und ich ziehe es zum Beispiel nach unten ab und irgendwann mal schaust du halt nicht mehr, dann geht das halt.
Genau, dann weißt du, dann weißt du ganz genau,
das eigentlich, ne? Du weißt halt, genau, es gibt diese normalen Dickteile zum Durchziehen, halt ich jetzt persönlich gar nichts davon. Ja. Und ich merke es ja schon, wie du gesagt hast, ich komme jetzt irgendwo drauf und ich weiß, ist es oben, ist es mittig, ist es unten, du spürst es einfach.
Ja.
Und deswegen kann es auch mal sein, wenn jetzt einer dran steht und das nur oben abzieht, dann hat er halt nur oben diesen Dockerer gehabt.
Genau.
Und zum Schluss zieht man aber immer die komplette Länge ab. Aber genau. Immer geht das halt mal im
Zeitpunkt. Du weißt halt nicht, wie rum die das machen, ne?
Genau, das ist immer, das sieht immer so lustig aus, aber genau. Das ist, es geht dann irgendwann mal in Fleisch und Blut über.
Und ich sage immer, ihr müsst die Physik beachten, ne? Wenn ihr zum Beispiel das vorstellt, ja, so ein Messer ist so umgebogen, ja? Also jetzt überspitzt, ne? So, und wenn ihr jetzt so auf den Abziehstahl hingeht, ja, dann ist es so physikalisch gar nicht möglich aufzurichten. Ja. Aber so rum geht es, ne? So rum kann man jetzt genau. Zum Beispiel aufrichten. So, jetzt weißt du, ich bin ja auch beim Schlachten und so weiter dabei, da stehen die Metzger, das ist schon ewig im Geschäft, nochmal die zack, 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 sag ich, kann ich ja gar nicht. Ich bin ja Messerschmied, bin ja kein Metzger, sondern ich mache immer mit Gefühl, mit meinem Messer, ne?
Du kannst so,
ja, irgendwann, ich gehe immer mit so Gefühl hin, ne? Und mache das schön langsam. Ich mache das jetzt im Rücken, um zu zeigen, manche knallen da so rein.
Ja, das
tut man natürlich nicht.
Das macht man nicht.
Man arbeitet mit Gefühl. Wie gesagt, denkt dran, alle Firmen wollen euch was verkaufen, aber das ist das wichtigste Werkzeug, was ihr braucht, wenn ihr Messer habt. Der Abziehstahl, kein Schleifstahl.
Das ist auch das, man merkt auch, dass man den richtig benutzt, merkt man auch daran, wie du schon gesagt hast, an dem Geräusch. Wenn ich das kleinere Messer mal nehme, weil der ein bisschen kürzer ist, dieses Zippen, dieses...
Genau.
Das ist das, was man hören muss, nicht dieses...
Genau.
Das bringt gar nichts. Du sippst ab und irgendwann mal geht das in Fleisch und Blut.
Genau.
Du fängst halt dann so an in meiner Lehre. Ja. Das reicht vollkommen zu. Wenn man das so macht, das reicht vollkommen. Genau. Das, was die anderen machen, das ist halt... Ja, servus, ja. Es ist halt nur das schnellere Abziehen, aber bringt genau das, wo du stellst den Grat halt wieder schön nach oben. Wenn du das regelmäßig machst, und machst das mit meinem Angelmesser, mache ich das auch so. Ich habe da so ein ganz normales Edelstahl-Angelmesser, was halt nach jedem Angeln mache ich das sauber, ziehe das ab, stecke das wieder zurück in die Scheide, lege es in meinen Angelkoffer und ich weiß jedes Mal, ich habe ein super scharfes Messer dabei.
Selbst wenn ihr jetzt ein Diamantschleifgerät habt, mit 5.000, 6.000 Korn, ist das immer noch ein Schleifgerät. Und eigentlich, wenn ihr die Schärfe lange erhalten wollt, müsst ihr danach polieren. Ja. Das können natürlich die wenigsten daheim. Wenn du jetzt früher zum Beispiel hier die Rambo-Messer anguckst, ja. Oder heute gibt es die manchmal auch. Da gibt es so Messer, die haben da hier extra noch die Tasche dran. Für hier der Anzünder, wo man dann Funken schlägt. Ja, das ist eigentlich ein richtiger Profi, hat da andere Sachen. Ne? Nimmt ein Feuerzeug mit Magnesium oder irgendwas, das geht auch bei Nässe und so. Ja, das andere ist ja Spielerei. Für Leute, wo ein bisschen rumspielen. Ja, der richtige Profi macht das ein bisschen anders. Und manche haben da noch so ein Täschchen drauf, da ist da so ein Wettstein drin, ja. Und der ist dann total grobbräug, ja. Da machst du das ganze Messer kaputt, ja. Ja, das ist halt so ein bisschen Spielerei, aber richtige Profis machen das so nicht. Wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, wenn ich jetzt hier im Holger sein Messer sehe, weil er ja Metzger ist, ne, ich habe ja so einen Metzger, wenn ich Tiere zerlege, habe ich natürlich meine Messer gebaut. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Berichte guckt über die Urvölker, also die Evenken, indigene Völker, die Inuits auf Grönland, in Alaska. Ich sage immer, wenn mich einer fragt, was ist denn am besten für Messer, wenn wir so jagen wollen und so, und dann sage ich immer, guck doch mal so YouTube-Bericht an über die Urvölker, und dann guckt ihr mal, was die so haben, und dann werdet ihr sehen, die haben so einfache Messer. Ja, ganz einfach. Das ist mein erstes Messer hier, ja. Das ist mein erstes Messer, was ich hatte. Deswegen bin ich zu der Pfadfinder gegangen, weil ich da mit 10 Jahren Messer gekriegt habe. Habe ich hier so ein Lappenmesser gekriegt, ne? Mein erstes Messer. Ja, habe ich früher eine Werkzeugkiste gehabt, habe ich mit der Flex dran rumgeschliffen früher, ne, und so weiter, aber ist immer noch da. Hat einen ziemlich balligen Schliff mittlerweile, er musste schon ganz grob, aber das ist halt mein erstes Messer. Ja, und das habe ich immer noch, ich benutze aber nicht so viel, ich erfreue mich halt dran. Ja, aber das ist jetzt über 40 Jahre alt. Über 40 Jahre alt. Zum Häuten von Tieren habe ich mir extra mal so ein Messer gemacht, ein Skinner nennt man das, ja.
Das ist cool.
Ja, habe ich hinten so Hirschgeweih, ja, und dann habe ich eine schöne ballige Klinge. Nicht großartig spitze, weil wenn du ein Tier häutest, so wie ich, wenn du zum Beispiel das Fell erhalten willst, zum Gerben und zum Verkaufen und so weiter, willst du da keine Schnitte drin haben.
Genau.
Da wäre jetzt so ein spitzes Messer eher ein bisschen hinderlich, weil man schnell einschneiden kann.
Blöd, das geht mit den großen Messern, geht das tatsächlich auch.
Ja, hiermit wird es auch gehen, weil es vorne ziemlich abgerundet
aber
ist.
Aber du musst
ja
halt auch nicht
und dann kannst du immer so hingehen, ja. Und wenn ich jetzt so Gamsfüße und Hirschfüße und sowas zerlege, haben die so eine feste Sehne drin. Drum habe ich hier oben noch so ein bisschen, dass ich so ein bisschen so machen kann. Aber das ist halt extra für meine Anforderungen gebaut. Das heißt aber nicht, dass jeder damit zurechtkommen würde. Weil ich habe oft die Anrufe, sagen, der und der Hersteller macht das und das, baue mir das nach. Sag ich, wenn du es haben willst, kaufst du bei dem Hersteller. Ja, ich baue nicht nach. Das ist ein bisschen ehrlos, finde ich. Ja, so nachbauen tut man nicht, von meiner Ansicht nach. Das ist ein Messer, was für mich funktioniert. Das heißt aber nicht, dass es bei allen geht.
Das heißt doch nicht, dass es für mich funktioniert.
Ja, genau.
Das ist auch genauso mit
dem Messer. Es ist halt für mich gebaut. Gell?
Es ist halt ein größerer Griff, andere kommen damit nicht klar. Es hat ein ordentliches Eigengewicht. Das ist schon, ich habe es noch nicht mal gewogen, aber es ist schwer, richtig schwer.
Ja,
das ist da kommt nicht jeder mit klar, aber ich finde es super.
Ist halt ein Klopper, ne?
Ist halt ein Klopper.
Ja, wenn ich hier gucke, so, das ist auch so meine ersten Messer, die ich so gemacht habe. Ne? So 2010 rum ging es so langsam los. Ja. Oh,
wunderschön.
Ja, hier aus Blattfedern habe ich das noch gemacht. Ist auch so ein Mythos immer, ne? Wenn die Leute fragen, wenn sie anfangen so, dann die ganzen Internetforen und so. Ja, da muss man echt ein bisschen aufpassen. Weil da ist viel Halbwissen unterwegs. Halbwissen wird nachher zu Viertelwissen. Dann wird es noch von irgendwelchen Lappen kommentiert. Dann ist nachher nur Klamauk. Und dann steht drunter, dann schreibt jeder, das Messer, was der gemacht hat, taugt nichts. Dann nimmt man Federstahl. Ja, nicht jeder Federstahl ist geeignet. Ich habe auch schon Federstähle gehabt, die Schrott waren. Ja, man muss das immer testen. Dafür ist man Profi und macht Fehler. Durch Fehler entwickelt man sich weiter. Und dann weiß man, okay, von dem Auto oder von dem ist die Blattfeder nicht so geeignet. Aber von dem zum Beispiel gut. Ja, das ist zum Beispiel eine Blattfeder von der Kutsche von 18 oder noch was. Die habe ich irgendwo am Schrottplatz mal mitgenommen. Ja, ein ganzes Federpaket. Und das ist ein Top-Stahl, habe ich aber gar nichts mehr von. Ja. Habe ich damals so verschiedene Härteversuche gemacht. Ich mache immer so Härteversuche. Ne? Also so ein Stahl, wie jetzt der Holger da zum Beispiel für seinen Ball genommen hat, da gibt es Laboranalysen. Da weißt du, was genau drin ist. Das heißt aber nicht, dass die anderen Stähle das deswegen nicht können. Laboranalysen sind mir persönlich total unwichtig. Sondern ich sage halt, ich mache Tests auf meine Art und Weise. Verschiedene Härtungen in Öl, in Wasser. Danach mache ich Brechversuche, Bohrversuche. Dann sage ich, das Messer ist für das geeignet, das Messer ist für das geeignet oder das Messer ist gar nicht, der Stahl ist gar nicht geeignet. Gibt auch manchmal Ausschuss. Auch bei meinen historischen Stählen ist es manchmal so, dass ich jede Charge testen muss, weil alles, was Kriegsende ist, ist alles Schrott. Weil die hatten keine Rohstoffe mehr. Nicht nur die Deutschen, sondern die anderen auch nicht. Es war alles nur Schrott. Ja? Deswegen. Nicht immer Federstahl geeignet für Messer, auch wenn es immer so geschrieben wird in den Foren und so weiter. Sondern man muss es immer testen. Deswegen sage ich mal, wenn einer kein Profi ist oder wenn jemand Anfänger ist, nimmt er am besten erstmal Stähle aus dem Fachhandel, damit er weiß, dass die gut sind. Wenn du Profi bist, kannst du auch mal irgendwann selber beurteilen. Ich hatte zum Beispiel bei mir in der Lehre, ich habe einen Tankbauer gelernt und am coolsten fand ich immer die Schweißer. Mhm. Weißt du, wie es bei euch in der Firma ist? Ich habe immer die Schweißer so bewundert, weil das waren meistens so Riesenlackel.
Ja, ja.
Die haben immer so Milchmagen gekriegt wegen der schlechten Dämpfe und so. Und davon haben sie immer Zigaretten gekauft. Bis das der Meister irgendwann mitgekriegt hat. Und dann mussten sie einen halben Liter Kakao oder Milch in seinem Beisein trinken. Und das waren immer die härtesten Hunde, wie in den Gießereien, die Leute, wo direkt am Ofen stehen und so. Das waren immer die man bewundert hat. Wie ist es bei euch so?
Also bei uns ist es so, klar, es ist viel Automation, es ist auch noch handbetriebene Pressen sind auch da. Also ich beneide die Leute nicht, die da dran stehen. Ja. Das ist ein Knochenjob.
Auf jeden Fall.
Auch wenn du jetzt vielleicht nicht mehr alles per Hand schmieden musst, was ja natürlich die großen Pressen machen, aber alleine schon die heißen Teile mit der langen Zange dann immer wieder in die nächste und in die nächste, da bist du irgendwann mal durch. Die haben nicht umsonst auch immer wieder mehr Pausen, dass die da mal rauskommen. Weil das ist ja wahnsinnig.
Es gibt einfach harte Jobs, ne?
Ja,
wenn du denkst, auch diese Leute sollen länger arbeiten. Das ist total Hanebüchen. Das ist unmöglich. Wenn ich denke, bei der Bundeswehr geht irgend so ein Jetpilot mit Anfang 40 in Rente.
Ja.
Aber ein Stahlkocher soll arbeiten, bis der 7. vorsteht. Also dämlicher geht es nicht.
Ja, wie du schon gesagt hast, das ist ja nicht nur der Stahl, das ist nicht nur die Hitze. Du atmest Dämpfe ein, die du eigentlich nicht einatmen solltest. Du hast da mit Öl zu tun, mit Legierungen zu tun. Und wie du schon gesagt hast, nicht jeder Stahl kann das, was für was es ist. Also wie du schon gesagt hast, zum Schluss kommt Schrott bei raus und dann denkst du, ach, super Messer und von damals, zack, bumm, kaputt. Ja, was bist du denn für einer? Du verkaufst mir hier Schrott.
Genau.
Da muss man schon ein bisschen wissen, was man tut.
Genau, deswegen ist das halt manchmal den Profis vorbehalten, sowas zu machen. Vor allem, wenn man es näher verkauft oder wenn man schon einen Namen hat, kann man sich sowas gar nicht erlauben, weil das Internet ist ja in der Lage, einen ziemlich schnell fertig zu machen, wenn du jetzt irgend so einen Spinner hast. Wo dich wirklich fertig machen will, weil er dich nicht mag oder weil es einer von der Konkurrenz ist oder so. Es gibt ja so Lappen, wo aus eigener Fehlbarkeit an anderen sich aufreiben wollen, weil sie selber halt Luschen sind. Ja. So etwas gibt es ja auch. Wenn ich zum Beispiel bei mir in der Werkstatt stehe und historische Stähle bearbeitet habe, dann habe ich Masken alles auf. Ne?
Ja.
Filterkartuschen und so. Und trotzdem habe ich schwarzen Rotz danach. Das kommt überall hin. Ich habe manchmal das Gaumenjucken, das Ohrenjucken und so. Man kann sich zwar schützen, aber es geht trotzdem durch. Du hast die Hautporen, Ja, du hast die Augen mit Schleimhäute und du, es kann halt trotzdem wohin. Und deswegen haben Metaller früher oft ja nicht so alt geworden. Genauso wie Maurer, Schmiede.
Die sitzen nur auf dem Stapler den ganzen Tag, ja, und verlagert das, was fertig ist. Und wenn ich nach Hause komme, läuft mir der schwarze Pech runter, wo ich mir denke, woher? Du sitzt eigentlich nur auf deiner Kabine, auf deinem Stapler, belädst die LKWs und klar, bist nicht so dreckig wie die Leute, die jetzt an der Presse arbeiten, aber das, der Staub, der geht durch alles durch.
Das ist einfach so, deswegen kann ich immer sagen, heute sagen die Leute, klar, können alle länger arbeiten und so, ja, weil es halt immer Menschen gibt und die Menschen werden älter und so, sage ich, aber es gibt Berufsgruppen, die können es nicht und die müssen wohl eine Sondergenehmigung haben, ja. Ja, also von meiner Warte aus, ne, wenn er jetzt hier zum Beispiel guckt, das waren so meine ersten Stücke, ne, habe ich noch genietet, ne? Wir haben uns das ja alles selber angeeignet mit dem Nähen und so. Und habe ich damals noch Olive hergenommen. Und das war mein erster militärischer Stahl, den ich hatte. Das waren Kettenbolzen von dem amerikanischen Bergepanzer M88. Habe ich mir noch gar nichts beigedacht, Holger. Mhm. So, habe ich die ersten Messer draus gemacht. Das war schon das zweite. Das hier war das erste aus dem M88 Kettenbolzen.
Hast du da vorne Kupfer genommen? Was ist das?
Der Bronze, ja. Bronze. Also Schmiedebronze. Schmiedebronze. Dann habe ich mir gedacht, das ist so mein Messer, mit dem zerlege ich Tiere. Dachse, Rehe, ab und zu mal ein Biber, wenn ich eine Genehmigung, also richtig, wenn ich einen überlassen kriege, habe und so. Und damit ernte ich Baumharz und so, ja. Das ist so mein Messer, was ich so nutze. Das hier. Wenn ich irgendwo weggehe, habe ich das am Gürtel hängen. Das war so eins meiner ersten Messer. Und dann war ich damals ganz stolz. M88 Bergepanzer und die Kettenbolzen, super Material, top Material. Habe ich natürlich mal ein Zeichen reingehauen, A und S. Das S sieht ein bisschen aus wie die Rune. Das kommt daher, weil ich ja früher noch keinen Stempel hatte, sondern alles mit Meißel reingehauen habe. Und da konnte ich das S nicht rundhauen. Dann habe ich es gehauen wie diese Rune. Und sie kommt aus meinem S raus. Und jetzt habe ich gedacht, ja gut, der M88 Bergepanzer, ich will ja drinstehen haben, was ist. Habe ich die 88 rein. Dann habe ich zu meinem Sohn und zu der Family gesagt, guck mal hier, das Messer und so, schön, ne? Sagt er, das kannst du aber nicht verkaufen, Vater. Dann sage ich, wieso? Ja, wegen der 88. Dann sage ich, was ist mit der 88? Er sagte, die Deppen von der falschen Seite, die nutzen das als Symbol. Da sage ich, ach du liebe Scheiße. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Weißt du, du musst halt so viel bedenken. Allein durch meine historische Stele komme ich ja schon manchmal in Verruf, dass ich ein Fascho sei oder so. Ich bin weder ein Rechter, noch bin ich ein Linke. Ich hasse diese Typen. Ja. Dieses Extreme mag ich gar nicht. Also das ist bei mir das Allerletzte. Ja. Ich bin ja schon ein Mensch mit Ecken und Kanten und reibe mich auch gern, aber ich bin kein Fascho oder egal welche Seite. Na, auf jeden Fall habe ich gesagt, ja okay, können wir nichts machen. Benutze den Stahl aber trotzdem und seitdem ist die 8 in Reihe.
Finde ich eine gute Lösung.
Ja. Ist ja ein Kettenbolzen von einer Kette, also ist jetzt die 8 wie eine Kette.
Ja.
Ja. Weißt du, die haben ja mittlerweile Symbolik. 44488 auf Instagram kannst du oft gucken. Vorm Namen, Nachnamen, da weißt du schon genau, mit was du zu tun hast.
Aber da musst du erstmal drauf kommen. Jetzt macht es vielleicht Sinn, wenn du jetzt darüber Gedanken machst, auch über Autokennzeichen oder so. Ja. Aber du bist in der Werkstatt, baust das Ding, haust die Dinger da rein und danach kommt es dir erst. Ne? Das ist
Weil früher hast du ja noch erkannt. Okay, am Brunnen saßen meistens die Punker und so weiter. Die Klatzen hast du an der Glatze erkannt. Ja, und die anderen hast du so erkannt und heute stehen sie vor dir, weißt du nicht. Ist es jetzt in autonome, ist es in totale umweltfreundliche oder ist es ein Rechte? Du erkennst die Typen nicht mehr, ne? Du kannst sie nicht mehr erkennen, du weißt nicht, wen du vor dir hast.
So ist es.
Und das war früher eigentlich besser, weil du hast gleich gewusst, wenn du vor dir hast, heute musst du echt Obacht geben. Ja, weil die Leute sind ja dir gegenüber nicht offen, sondern nur unter ihresgleichen. Und wenn sie merken, einer ist nicht so, dann halten sie es hinterm Berg, ja. Das ist manchmal so ein Problem. Aber wie gesagt, das ist nur so ein bisschen abgeschweift, so ein bisschen politisch, ja. Eigentlich soll es ja so um die Messer gehen. Aber da kommen wir halt auch zu einem Punkt, ne? Der Holger hat zum Beispiel gerade erzählt, der Holger war letztens erst ein bisschen in der Zeitung, wegen Zivilcourage, weil er wo eingeschritten ist. Und wir haben halt immer mehr, also ich habe ja viele Polizisten im Kurs und die erzählen halt tatsächlich, dass es halt mehr Attacken gibt.
Ja.
Mit Messern und so. Ich persönlich kann das ja nicht beurteilen, ne? Ich weiß halt, zu meiner Jugend gab es das auch. Aber es gab halt noch nicht, jeder hat ein Smartphone und jeder wusste alles. Sondern wir haben ja manche Sachen gar nicht mitgekriegt.
Ja.
Heute kriegst du halt alles mit. Ich weiß nicht, ob es wirklich mehr ist oder ob man halt einfach alles mitkriegt.
Das ist das Schwierige daran. Internet ist überall.
Messer werden halt so ein bisschen verteufelt als Waffen. Ja. Aber weder das ist eine Waffe, noch das ist eine Waffe,
noch
das, sondern ich oder derjenige oder diejenige ist die Waffe. Ja, ich kann Verbotsschilder aufstellen, ich kann Messer klingen, ich kann die Länge reduzieren, aber wenn einer ein Depp ist,
dann ist er ein Depp.
Und eine Pussy, dann, wenn er jemand verletzen will, wird das tun. Da kann kein Gesetz was dran ändern und es bringt nichts, immer über so Messer zu verteufeln. Wir brauchen ja alle eins, ne? Wer hat von euch noch keins gebraucht, ne? Also ich habe heute Morgen, habe mir die Elke Spiegeleier gemacht, habe ich halt Besteckmesser gehabt. Aber es hat auch ein Messer, ne?
Messer brauchen wir. Es ist ein Werkzeug. Das ist ein Werkzeug wie alles andere im Leben.
Messer brauchen wir, ja.
Es ist verteufelt, das ist immer böse, das ist immer schlimm. Mhm. Ja, aber man braucht es einfach. Ob man jetzt sowas braucht, ist sei dahingestellt. Mhm. Ob man sowas braucht, mit der Klingenform sei auch dahingestellt. Aber ich möchte das so. Ich benutze das in der Küche. Ich benutze das für meine Hobbys. Fertig.
Genau. Ist jetzt, man kann jetzt schon drüber streiten, wo man Messer braucht. Ne? Aber ich möchte jetzt auch nicht im Bus sitzen und dann ist neben mir vielleicht Öse und Spacko, wo ich denke, was ist das für ein komischer Vogel? Und dann sehe ich, da hat er noch so ein 3 cm Messer am Gürtel. Da hätte ich jetzt auch keinen Bock.
Meine super Geschichte. Wir waren am Sonntag beim Angeln gewesen. Ein Freund von mir kommt und er hat immer sein, ist ein Messer von seinem, ich glaube von seinem Opa noch gewesen. Ja. Ganz normales so ein Automesser, so in der Größe. Mhm. Und hat es immer am Gürtel. Mhm. Also das zieht er nur zum Angeln an. Mhm. Und hockt sich ja früher ins Auto, haben uns an der Tankstelle getroffen, haben uns noch einen Kaffee geholt. Und er geht halt knallhart mit dem Messer
in die Tanke.
In die Tanke rein.
Und öffentlich zugänglich.
Öffentlich zugänglich.
Verboten, ja.
Ist, ja, und der Verkäufer so, ja, du willst mir aber nichts, so Spaß. Gell? Ich, er so, scheiße, mein Messer. Wir fahren zum Angeln. Aber so schnell passiert's. Auch wenn du es im Auto liegen hast. Ich meine, stell dir mal vor, du hast sowas auf der Rückbank liegen. die sagen zu dir, ob du noch ganz sauber bist.
Ja.
Aber.
Ich kann dir auch so eine Geschichte erzählen, ne? Ich war in München in der Klinik mit dem Knie und da sollte ich in den Keller zum Röntgen. Und jetzt hatte ich ja früher immer Zimmererhosen an. Heute mache ich das nicht mehr. Heute habe ich immer so alte Bundeswehrhosen an, weil die ein bisschen leichter sind. Das Problem ist immer, wenn du fester bist wie der Holger und ich, brauchst du ja größere Hosen.
Richtig.
Dann sind die automatisch auch schwerer, als wenn einer 6 Kilo wiegt und dann rutschen sie immer runter. Dann brauchst du einen Gürtel, dann brauchst du irgendwann noch einen Hosenträger, dann wirst du älter, wirst du noch untersetzt. Ja. Dann muss die Hose unter den Bauch und dann rutscht die. Ja? Drum habe ich irgendwann leichtere Hosen. Auf jeden Fall hatte ich hier mein Messer. Hatte ich immer so in der Zimmermannstasche. So, zack. Immer. Und denk mir nichts. Ja? Ich fahre nach München in die Klinik. Ja? Ich war beim Arzt gesessen. Da sagt er, gehen Sie in den Keller. Und im Keller habe ich den Eingang nicht gefunden. Da war so richtig Glastür und einer ruft immer so. Ich sage jetzt den Namen nicht, aber es war so ein bekannter Skifahrer. Also Fernsehen. Ne? Und ich sitze da drin und habe einfach nicht gespannt, wer der ist. Ja. Und irgendwann kam es mir, wäre ich, sage aber keinen Namen, ne? Und da sagt er, ob er mich mal was fragen darf, ja. Sag ich, ja, warum ich hier im Krankenhaus sitze mit dem Messer. Da sage ich, ach du Scheiße, da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Ich bin praktisch ins Krankenhaus gegangen und habe das Messer an der Hose.
Ja,
und sitze da in der Radiologie mit dem Messer.
Ja.
Ich meine, das macht schon mal einen Code. Die Leute denken sich halt heute, oh weh.
Es wären Termine frei.
ja. Und ich habe geil bös gemeint. Aber Unwissenheit schützt ja nicht vor Strafe. Das heißt, wenn die jetzt hätten gewollt, hätten die Polizei gerufen, dann hätte ich mal richtig den Sack aufgerissen gekriegt.
Ja.
Hätte Strafe gekriegt, Messer wäre weg und hätte eine Anzeige gekriegt und wäre zur Verhandlung gekommen, mit Sicherheit. Deswegen kann ich immer nur den Leuten sagen, Unwissenheit schützt nicht vor Strafe. Wenn er sagt, das habe ich nicht gewusst, das bringt euch nichts.
Das bringt gar nichts.
Das ist und es ist so viel in den Medien unterwegs, dass man eigentlich gar nicht mehr sagen kann, habe ich nicht gewusst. Also das ist eigentlich, ihr müsst schon ein bisschen aufpassen. Und es macht keinen Sinn, auf ein riesiges Festzelt zu gehen,
nein,
wenn man Alkohol trinkt und ein Messer mitzunehmen. Auch wenn man sagt, früher war das auch okay, aber früher waren mal weniger Leute.
Bestes Beispiel, Lederhosen, Hirschfänger.
Ja.
Früher Brotzeitmesser, bis zum Maibaum aufstellen gegangen, hast dein Hirschfänger drin gehabt, hast damit dein Bier aufgemacht, hast damit deine Brotzeit geschnitten. Dann kommen die Leute aufs Oktoberfest. Danach wollen sie noch zu uns in die Disco, bei der Türsteher nebenbei.
Mhm.
Zack, und jeder, der mit Lederhosen kommt, da weiß ich ganz genau, diese kleine Tasche, schaust du dir an. Mittlerweile ist es so, dass du dann ein Stück Geweih siehst, da ist eine Flaschenöffner unten dran, ja, den kannst du ja gerne mit reinnehmen.
Ja.
Aber der eine oder andere ist jedes Jahr immer dabei, wo immer noch eine kleine Klinge vorne dran hängt.
Ja, und eben, die an der
sagen,
Tür.
Sagen das halt, aus Deko-Gründen nehmen die das halt mit. Ja, aber vergessen sie das immer wieder. Steckt wahrscheinlich Jahrzehnte schon in dieser Tasche drin, weil Lederhose wird nie gewaschen, machst du nichts raus.
Die Elke und ich haben auch so eine Geschichte. Ne? Jetzt geht es nicht nur um Messer, sondern wir waren auf einer Museumsveranstaltung von einem, wo auch Militärfahrzeuge hat, ne? Also mit Panzershow und alles. Ja?
Mhm.
Und da sind wir gewesen, haben einen Stand gehabt, haben da ein bisschen Messer ausgestellt und so. Und da haben wir da übernachtet. Und abends sind wir schon, da war so ein bisschen fest schon, Musikbands auf, da sind wir da abends hin. Und da waren halt auch viele Militaria-Fans und so. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass Militaria-Fans Rechte sind. Das ist Quatsch. Sondern das sind erstmal Sammler oder irgendwelche Leute, die Familiengeschichte haben und irgendwas machen als Hobby und so weiter. Fahrzeuge haben, Uniformen sammeln oder was auch immer. Ja? Es gibt gute und schlechte, wie bei allem. Auch bei Briefmarkensammlern gibt es Vollidioten. Ja? Na, auf jeden Fall gehen wir da abends hin. Dann steht da wirklich einer im mittleren Alter, so um die 60, mit einer SS-Tropenuniform mit den SS-Runen drauf.
Super.
Und will auf dieses Fest. Jetzt sagt ihm natürlich derjenige, hey, das ist hier verboten und so. Wenn die den da draufgelassen hätten und das hätte jemand mitbekommen, die hätten den das Fest zugemacht.
Ja, natürlich.
Die, und der hat gesagt, ja gut, das habe ich ja gar nicht gewusst, dass das in Deutschland verboten ist. Jetzt war es auch noch ein Feigling. Weil mit 60 wird er ja wohl wissen, wie das ist.
Sollte man.
Ja, und das ist sowas halt, weil die Leute halt manchmal auch so engstirnig sind. Ja. Die stellen sich dann auch noch blöd. Und dann sind es auch noch Feiglinge auch noch und stehen nicht mal dazu, ja. Da sage ich einfach, Depp, da fehlt schon von daheim weg, habe ich zu Elke gesagt. Ja, der Katastrophe, wie kann man überhaupt auf so eine Idee kommen?
Ja. Ich meine, wenn man auf sowas steht, dann tust du in deinen privaten Kreisen, sammel sowas, hängt sich in den Schrank, rammst dir ein, was weiß ich. Wenn es von einem Familienmitglied noch ist von früher, logisch, aber wenn nicht, dann...
Man muss jetzt das nicht verherrlichen. Nein. So, ja. Ja, was hast du sonst noch für Hobbys so? Also Angeln und so? Hunde hat er auch.
Ja, ein Hund haben wir. Ja. Mhm. Wir hatten mal zwei leider, weil wie das Leben halt so ist, mal passiert.
Mhm. Was habt ihr für einen?
Rot-englischen Bulldoggen haben wir.
Mhm. Ganz Liebe auch, ne?
Ganze Liebe.
So wie er.
So wie ich.
Vom Aussehen ein bisschen, wenn man erstmal denkt,
Und ein Freund von mir hat mir mal ein Schild geschenkt für den Garten, wo drauf stand, Obacht vom Herrchen, der Hund ist harmlos.
Ja.
Ja, nee, das ist alles. Ja, du.
Auch ein bisschen älter schon, hat schon ein paar Bewegchen, ne?
Ja, die eine hat schon ein paar Bewegchen gehabt, die andere ist jetzt 6.
Hm.
Aber ich hoffe, dass sie noch ein bisschen länger lebt.
Ja.
Messer, mein Vater hat früher mal viel Messer gehabt, viel Messer gesammelt von meinem Opa. Da habe ich nämlich noch ein Projekt für dich. Ich habe nämlich im Keller von meinem Opa, ich glaube, das ist noch von meinem Opa, war ein altes Messer gefunden mit Griffschalen.
Mhm.
Und ich glaube, das will ich auch mal restaurieren lassen.
Mhm.
Da reden wir einfach mal.
Mhm.
Ja, Messer kann man nie genug haben. Ich meine, ich habe wirklich viele Messer, die ich selten nutze. Ich habe Messer, die ich oft nutze. Aber allein die Ästhetik ist es halt bei mir auch. Ne? Also das ist halt Unikat. Das ist jetzt noch ein größeres Unikat. Das hat kein Mensch. Und ich nutze es halt auch noch.
Also diese Art haben wir in Kursen schon gemacht, aber nie wieder so ein plareales wie du.
Ich bin nicht falsch. Ja. Ich meine jetzt nicht als Beil-Unikat, sondern einfach so, wie es ist, so wie es aufgebaut ist, in der Größe. Für mich ist es einfach ein Unikat. Das gibt es kein zweites Mal.
Nein.
Nächste ist halt...
Nee. Also auch beim Messer. Also viele sagen ja, wenn sie so Bilder sehen von meinen Kursen, wenn ich immer so Kurse habe, stelle ich halt Bilder online, was immer, da sagen ja gut, ist ja halt... sehen oft ähnlich aus. Da sage ich ja, ist ja klar, ist ja meine Art. Ja. Wenn du zum Beispiel eine Musikband hörst, erkennst du auch den ersten Takten, das ist er. Weil das kannst du ja nicht neu erfinden. Diese Messer, egal wie sie aussehen, egal wo du auf der Welt bist, das hier unten muss er schneiden.
Das muss schneiden, der Rest ist egal.
Da, wenn du jetzt ein ganz gerades Messer zum Beispiel hast, ja, fragen auch viele, dann schneidest du entweder da hinten oder da vorne.
Ja.
Also hast du eine Wölbung. Der eine mag mehr, der andere mag weniger. Aber im Prinzip... kannst du es nicht neu erfinden. Nein. Du kannst schön Griff hinmachen, du kannst Lederscheide, du kannst die oben ein bisschen verschnörkeln, aber schneiden muss es da unten. Es sind eigentlich fast alle Messer gleich auf der Welt, ja, und kann man eigentlich nicht neu erfinden. Mittlerweile habe ich schon gesehen, habe ich schon mal so einen Fernsehbericht gesehen, ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Da hat eine Firma, hat mit Holz so eine harte Klinge hergebracht, dass es wohl sei wie Metall.
Es gibt ja auch hartplastik Kunststoff.
Naja.
Gibt es ja auch, aber da wäre
mir... Muss man halt mögen, ne?
Muss man mögen, ich mag es nicht. Ich mag es brachial, ich mag es roh, ich mag Stahl.
Ja. Ich mag auch den Geruch.
Ja, der Geruch ist geil. Auch wo wir da den Griff drauf gebrannt haben. Es hat einmal ganz kurz nach Holz gestunken und dann richtig, richtig übel nach Horn.
Ja.
So richtig Knochen-Horn-Geruch. Ja. Gut, man kennt es, wenn man halt mit sowas mal zu tun hatte. Die anderen würden Speiben irgendwo rausrennen.
Also, ich habe schon einen gehabt, der hat echt sich dann hinsetzen müssen, hat er fast hergekübelt. Ich bin ziemlich viel gewohnt, aber wenn du mal zum Beispiel so einen alten Schafbockknochen hast, dann gehst du aber auch nach hinten über. Ne?
Das macht er keinen Spaß mehr.
Oder ich hatte, weißt du, wo ich meinen ersten Dachs hatte zum Zerlegen, da hat ein Jäger mitgekriegt, dass ich einen Dachs suche. Den Jäger kannte ich nicht und wenn er mir nochmal gegenübertreten wird, werde ich ihm die Ohren zu Blumenkohlohren machen. So ein Hund, ja. Hat er einfach einen Dachs geschossen, so außen. Und dann hat er einen eingefroren, hat gedacht, ja gut, den rufen wir an, der holt mir weg, dann brauche ich schon selber nicht entsorgen. Mhm. Ne? hat er den eingefroren. Das weißt du ja als Metzger. Die Darmbarriere ist ziemlich schnell durchbrochen von den Bakterien.
Jo.
Bis der Dachs durchgefroren ist, dauert ein paar Stunden.
Ja.
Jetzt hatte der Dachs einen Bauchschuss.
Super.
So, jetzt musste ich den Dachs ja auch wieder auftauen, damit ich ihn häuten kann. Jetzt habe ich so einen väterlichen Freund, der ist jetzt 82, da war noch ein paar jünger. Und von dem habe ich so viel Wissen, wie man Tiere häutet, wie man Knochen abkocht, ohne Chemikalien, so dass man das Fett erhält und so. Sag, Peter, kannst du mir helfen? So, und haben wir angefangen mit dem Dachs. Denke ich mir, ach du liebe Scheiße, ich habe mir da einen Mundschutz aufgezogen, weil ich Angst hatte, dass ich irgendwas abkriege, das war ja so meine Anfänge. Mhm. Und dann war der komplett verflüssigt.
Super.
Oh, und ich habe mir gedacht, oh, ich will brechen ab, mir war es ja so schlecht. Ja. Und der Peter, und es ist alles nur rausgelaufen. Es war nichts mehr fest da drin. Aber das Fell ist wunderschön geworden.
Ja, du hast ja Eiskristalle, alles, was
genau. Da sich und da drin sammelt. Das ist alles in den Eimer gelaufen. Und als wir fertig waren, sagt mein Kumpel Peter, der in seiner Jugend mal einen Handball aufs Gesicht gekriegt hat und kaum Geruchssinn hat, sagte er, hat so gehofft, dass ich abbreche. Selbst er hat fast hergekübelt. Sag ich, Peter, und ich habe gehofft, dass du was sagst. Und das ist das Problem von Männern. Ne? Keiner will einstecken.
Nee.
Und dann ziehen wir durch. Im Endeffekt sagen wir, was machen wir alle blöd. Ne? Und weißt du, was der Witz war? 2 Tage später kriege ich einen Dünnpfiff.
Mhm.
Aber einen übelsten Dünnpfiff. Mhm. Ja. Und dann habe ich gedacht, oh, ich habe mir hoffentlich nichts eingefahren.
Ja, klar.
Dann habe ich die Hausärztin angerufen. Da sage ich, du, ich glaube, hier müssen wir Blutuntersuchung machen, damit ich hier Salmonellen irgendwas habe oder so. Ja. Ja. Was hast du denn gemacht? Sag ich habe da einen Dachs, das war total eklig und so. Sagt sie, Alex, meinst du nicht, dass das einfach nur im Kopf geschlagen ist? Wir warten einfach mal ein paar Tage, ja. Und dann war es weg.
Ja.
Also ist mir, und heute, wenn mir der Geruch manchmal kommt er, oder wenn ich irgendwas mache, dann kommt das manchmal so wie so ein Déjà-vu, dann denke ich, ohne dass er vor mir. Ja.
Blutreflex.
So Kopfsache, ja. Hast du sowas auch schon mal gehabt?
Ich habe sowas auch schon mal gehabt, ja. Das war die Anfangszeit, wo ich meiner Lehre war.
Mhm.
Metzgerei, Schlachten. Gut, mein Vater, die haben früher immer geschlachtet. Mhm. Also das war jetzt für mich nichts Neues. Aber wenn du da mal, vielleicht dann mal so, wenn du jung bist, so die ein oder andere durchzechte Nacht hattest und der Magen vielleicht noch nicht so am richtigen Punkt war und du kommst in die Arbeit und du riechst das, dann könntest du einfach nur noch rennen. Mhm. Aber du musst ja durchziehen, du musst es ja durch. Ja, aber das, ich kenn's. Und das sind auch wirklich, wie du gesagt hast, manchmal so Gedankengänge, wo du denkst, ach, damals, und dann kommt das, schießt das hoch, ich weiß nicht, was das ist, aber ja, das glaube ich,
kennt jeder. Wir waren mal hier im Garten gesessen, die Kinder waren auch kleiner und da hat man noch so eine Badewanne im Garten, da hat schon mal das Regenwasser gesammelt.
Mhm.
Und die Kinder waren irgendwie unterwegs, jetzt fragt mich nicht, wir haben hier kein Wasser, aber die hatten einen Kescher. Keine Ahnung, warum die mit dem Kescher unterwegs waren. Auf einmal kommen die und sagen, guck mal, die hatten auch eine Freundin und einen Kumpel da. Ich sage, was habt denn ihr da? So weißes, klippriges Ding und fast durchsichtig. Da gucke ich da hin. Ach du Scheiße. Das war eine Ratte.
Mm.
Die hat da wochenlang im Wasser gelegen und war schon fast durchsichtig.
Mm.
Und dann haben die gesagt, das stinkt aber. Und dann bin ich da hin. Da sage, ach du Scheiße. Und da wollte ich die über den Zaun pfeffern mit dem Kescher.
Ja.
Jetzt war die schon so flüssig, dass die dann auseinandergeflogen ist. Ich habe so ein Stück hier ins Gesicht und so.
Das ist halt schön durch den Kescher. Durch die Keschermaschen durch.
Da sage ich, das braucht keine Sau. Ne? Kannst dir vorstellen mit einer Wasserleiche und sowas, da, wenn du Zinnober hast, ne? Wenn die mal wochenlang liegen. Ne?
Ich glaube, das wird keiner erleben.
Ja, jetzt haben wir uns viel über Messer und so unterhalten. Wir machen jetzt eine kurze Pause, davon merkt ihr aber nichts. Ne? Das heißt, ihr drückt den Pausenknopf und es geht übergangslos weiter. Und dann sind wir unten in der Werkstatt und da reden wir da noch ein bisschen und dann hören wir auf, euch zu nerven. Ne? Aber guckt weiter und abonniert den Kanal. Gell? Also bis gleich. Da sind wir wieder. Gell? Habt ihr gar nichts gemerkt von der Pause. Gell? Der Holger und ich sitzen jetzt schon in der Werkstatt, gucken uns ein bisschen um, ne? Rauchen eine dabei ab und zu, ne? Und erzählen jetzt ein bisschen was. Und so allgemein, ne, damit ihr mal seht, wie es so bei mir aussieht. Ne, hier auf dem Amboss wird das alles gemacht. Ja, habe ich hier vor ein paar Wochen habe ich das Horn abgeschnitten. Ja, aber ist ein Horn dran, ne? Weil mich hatte mal geärgert, wir haben immer hier auf dem Voramboss haben wir geschmiedet, ne?
Ja.
Die Rechtsende haben quasi haben praktisch hier geschmiedet. So. Hier waren die Rechtsende und bei der Linkshänder bin ich von da hinten gekommen und die haben dann hier geschmiedet. Und ich habe immer das Problem, wenn ich irgendwas gezeigt habe, habe ich mir die ganzen Jahre immer gedacht, boah, das ist gefährlich, dass ich mal irgendwie dazwischen komme, die hauen mir da auf den Finger. Und das ist ja letztes Jahr passiert.
Mhm.
Da habe ich mir, ist jetzt 8 Wochen her und gestern ist ein Teil des Nagels abgegangen, das ist eine richtig tiefe Mulde, fast 3 Millimeter tief. Ich weiß nicht, ob das nochmal weggeht. Und deswegen habe ich gesagt, ich schneide das Horn ab. Weil es gibt auch böhmische Ambosse. Wenn er den anguckt, das ist eine böhmische Form. Aber der ist hier unten ziemlich, der hat ja wenig Gegenhalt. Das heißt, der schwingt so ein bisschen, ne?
Ja.
Und der hat jetzt hier richtigen Bums, ne?
Ja, ja.
Ja. Und jetzt können die Rechtshänder hier schmieden, komme ich von da Und bei der Linkshänder spielen sie hier und ich komme von da und meine Hand ist immer weg.
Ja.
Ja, deswegen habe ich das so gemacht. Ne? Die Leute, du kannst doch den Amboss nicht zerschneiden. Da sage ich, das ist ja kein Show-Ding, ja, sondern das ist ja ein Arbeitsgerät. Ja? Und wenn ich mir jetzt einen neuen gekauft hätte, die neuen taugen sowieso nicht viel, dann hätte ich ihn ja wieder. Der Böhmische bringt mir einfach nichts, weil die unten zu wenig Masse haben.
Ja, so.
Darum mache ich sowas manchmal. Ne? Manche Leute schütteln den Kopf, aber ich arbeite halt täglich auch damit. Gell?
Was ich sowieso mal fragen wollte, du hast verschiedene Hämmer. Du hast mir damals mal einiges gezeigt, was du hast. Vielleicht kannst du den Leuten noch mal sagen, für was man welchen Hammer nimmt. Also jetzt nicht vielleicht alle, du hast ja da keine Ahnung, wie viel hängt.
Ja, ja. Also meine Stammhammer sind die, wo hier hängen.
Ja.
Ja. Das ist zum Beispiel diese drei Hämmer, wo ich jetzt hier hinlege. Das sind die, mit denen wir nachher die Messer machen. Wenn er das anguckt, damit hast du damals noch geschmiedet.
Ja.
Das ist so mein Hammer.
Das war.
Den kriegt das keiner mehr in die Hand, ja. Weil wenn sie oft daneben hauen, hast du Dellen drin. Der Holger hat damals mit der Finne, der Finne hat er die Schneider unten geholt. 2 Kilo Kopfgewicht plus Stiel. Ist schon brachial, wenn man damit arbeitet. Ich habe dafür mit früher alles gemacht, weil ich gedacht habe, geht alles über Power. Aber dann hast du Schulter kaputt, Ellenbogen kaputt, bringt nichts. Man muss auf sich achten. Und jetzt arbeiten wir mit denen. Praktisch, das hier ist die Finne. Ich habe immer so Mulden drin im Stiel, weil da ist nachher der Zeigefinger oder der Mittelfinger drin, damit der Hammer nicht wegrutschen kann. Ja. Und dann sind die Stiele abgeflammt, dann sind sie einfach griffiger. Und ich persönlich schwöre ja auf Robinienstiele. Ich nehme keine Esche, sondern ich nehme Robinie. Und meine Hammer sind meistens verklebt, nicht verkeilt. Dann hast du weniger Schwingung auf dem Handgelenk. Der, wo nicht viel schmiedet, merkt davon nichts. Aber wenn du das täglich stundenlang machst wie ich, merkst du das im Handgelenk, wenn der verklebt ist. Und die halten wie die Sau. Also der hat immer noch den ersten Stiel, der hat immer noch die erste Klebung. Also da geht auch nichts kaputt. Das hier ist ja die Finne und das ist die Bahn. Und du siehst bei so einem Hammer nie scharfe Kanten.
Ja, gar nicht.
Weil wenn du jetzt eine scharfe Kante hättest, du würdest aus Versehen beim Messer mal so hauen, hast du die drin. Kriegst du nicht mehr weg, ja. Das ist so der Standardhammer. Ne? Eine horizontale Finne. Und wenn du jetzt hier guckst, hier hast du eine vertikale Finne. Mit der vertikalen Finne gehen wir nachher auf dem Horn hin, und strecken die Klinge. Weil durch das Schmieden der Schneide wird die Schneide dünner, wird länger und oben der Rücken macht einen Bogen. Und den müssen wir nachher hier mit strecken. Wenn ich jetzt das nicht mit dem Kreuzschlaghammer mit so einer vertikalen Finne machen würde, sondern so, müsste ich jetzt praktisch ja so schmieden.
Ja.
Total umständlich. Und wenn du jetzt denkst, dein brachiales Messer, was wir da haben, mit einer brachialen Hitzeausstrahlung, also viel mehr Hitzeausstrahlung wie jetzt bei so einem Kleinen oder so, ne?
Yes.
Dann wäre die ganze Zeit die glühende Klinge unter deinen Finger. Ich selber arbeite nicht mit Handschuhen, weil das ist total hinderlich, du hast kein Gefühl. Und wenn du dich mit dem Lederhandschuh verbrennst, ist es ganz schlimm, bis du einen aushast.
Ja, bis
du einen aushast. Und so hast du mehr Gefühl und gehst halt immer weg, wenn es heiß wird. Ja?
Dann hängt doch die Hälfte an deinem Finger dran.
Genau. Und dann haben wir hier zum Beispiel so eine Besonderheit. Ne? Sowas kann man eigentlich nicht einfach so kaufen. Das ist eine diagonale Finne. Eine diagonale Finne. Und jeder Hammer ist ein bisschen eine andere Bahn für je nachdem, was ich mache. Heute, seit ein paar Jahren, schmiede ich mit dem Teil immer die Schneide. Ich ändere meinen Tuner auch manchmal ab. Ich bleibe nicht immer gleich, sondern ich entwickle mich auch weiter. Und die Hämmer haben immer so eine Besonderheit. Ne? Wenn du jetzt so herkömmliche Hämmer anguckst, wie alle kennen, ja, dann haben die so einen dünnen Stiel und haben hier so ein bisschen mehr Platz. Ne? Die Hand ist unterhalb des Kopfes. Und wenn du jetzt diese Hämmer anguckst zum Beispiel, dann ist der Abstand hier nicht so hoch. Und der Stiel ist dick. Das heißt, wenn du so rumfasst, kann deine Hand hier überstehen. Und jetzt könnte es passieren, ein Neuling oder einer, wo sich noch nicht so auskennt, oder wenn ich auf meine Leute, wo hier im Kurs sind, nicht aufpasse und die würden so schmieden,
ist mir auch passiert.
Ja, könnten die sich die Finger brechen.
Hast
ja?
mir damals gleich ganz schnell ausgetrieben, weil
genau.
ich bin auch und, einmal mit dem Finger genau. rausgekommen.
Und deswegen muss man immer mit der Hand weg sein vom Amboss. Und das, was man im Fernsehen immer so sieht, wenn die Leute so fest draufhauen, das tut man nicht. Das kann lebensgefährlich sein. Der Hammer ist gehärtet und der Amboss ist gehärtet. Die Bahn ist gehärtet. Und wenn du jetzt hier drauf haust, dann federt der so zurück. Erstmal kann er dir gegen den Kopf kommen oder es kann vom Hammer oder vom Amboss ein Stück wegbrechen. Das ist wie so ein Geschoss. Da muss man echt aufpassen. Man haut nicht fest auf den Amboss.
Ja? Das ist richtig.
Das tut man nicht. Deswegen habe ich verschiedene Hämmer für verschiedenes Tun. Aber du wirst bei einem Kunstschmied nie einen Hammer finden mit scharfen Kanten. Ja. Weil wenn du jetzt angenommen schräg haust, hast du ja die Kante für immer drin. Ja, die verschiedenen Hämmer, ne?
Der ist neu, den habe ich noch nicht gekannt, aber...
Ja, der ist diagonal, habe ich mir extra mal anfertigen lassen, ne? Da gibt es einen, der fertigt extra sowas an. Das ist zum Beispiel jetzt ideal, wenn ich das jetzt angucke, den gibt es für Rechtshänder und für Linkshänder. Also von meiner Warte aus. Ich nehme mal den hier, habe ich noch so einen, ja? Die haben ja die Finnen unterschiedlich, ne?
Diagonal. Ja, klar,
das wäre jetzt der für mich. So, wenn ich jetzt zum Beispiel die Schneide haue, dann sage ich den Leuten, man steht so an dem Amboss, kommt von da mit der Schneide und haut im unteren Bereich die Schneide runter. Also muss ich jetzt praktisch so stehen, damit ich so hauen kann. Ja? Jetzt bin ich eigentlich außerhalb meiner Körperergonomie, weil ich ja so stehe. Wenn ich aber so stehe, dann komme ich schräg. Ich will aber nicht schräg hauen. Ja? Ich will immer so gerade bleiben. Und wenn ich jetzt so einen Diagonalen habe, dann bin ich in meiner Körperergonomie. Ja? Dann bin ich eher in der Ergonomie, als wenn ich so schlage.
Stimmt.
Aber ich habe weniger Überblick. Das ist also nichts für Neulinge und so. Hier, musst du, hier siehst du mehr, wo du bist. Und hier musst du mehr auf die Klinge gucken. Ich persönlich schaue beim Schmieden nie auf den Hammer, sondern mein Blick ist immer nur hier. Den Hammer habe ich nur im Augenwinkel. Das ist wie beim Autofahren, da schaust du auch nicht auf die Haube, sondern du schaust auf den Horizont, machst so ein weites Gesichtsfeld und da siehst du von der Seite die Katze. Und so ist das bei mir. Mein Gehirn hat so Automatismen. Ich sehe an der Klinge, was ich mache. Ich schaue nicht auf den Hammer, sondern ich sehe, ob ich hoch muss mit dem Stiel, ob ich runter muss, ob ich so oder so muss, ne?
Die Gefühlssache einfach.
Gefühlssache, die halt über die Jahre kommen kann. Niemand hat das von Anfang an. Und wer sagt, der hat noch nie Fehler gemacht, der hat halt noch nicht gearbeitet. Ja, also mir passieren heute noch Fehler. Wer sagt, der ist perfekt, der ist gewöhnlich, da gehst du besser nicht hin.
Das ist richtig.
Ja, das sind so die Hämmer, ne? Die verschiedenen. Ne?
Ja, Werkstatt hast du ja schön eingerichtet.
Ja, ich lege halt auch viel Wert drauf, weil ich halte mich ja hier den ganzen Tag auf. Und ich habe ja 2000 habe ich mal den Bericht gesehen, der letzte seines Standes. Deswegen habe ich ja angefangen zu schmieden. Ich habe samstags das gesehen, den Bericht über den Alfred Habermann. Und montags hatte ich einen Amboss. Und der hat in seinem Bericht gesagt, da hat er seine Werkstatt aufgemacht und er war in so einem Industriegebiet mit seinen Angestellten. Da macht er aus, sagt er, guckt euch das an. Er schaut nur auf Beton. Wo willst du die Inspiration haben, wenn du dich nicht mit schönen Sachen umgibst? Dann fällt dir nichts ein. Deswegen muss das, was dich umgibt, zu dir als Person passen. Und deswegen, meine Hobbys waren ja immer schon das Dritte Reich und alles das, was das so umgibt, um gegen das Vergessen zu arbeiten. Ja? Und Reptilien zum Beispiel. Und mit allem arbeite ich ja heute. Und drum umgebe ich mich mit meinen Sachen.
Sehr cool.
Genau, zum Beispiel die Büste von Bismarck zum Beispiel. Ja? Um mich mit alten Sachen zu umgeben. Und das da oben ist so ein Gefallenenbild. Da ist einer gefallen im Ersten Weltkrieg. Das ist eine Familie hier in der Nachbarschaft. Die wollten das wegschmeißen, weil es keiner mehr haben will. Da sage ich, nö, ich schenke mir das auf. Dazu habe ich noch das Gefallenenblatt. Da steht dran, dass er für sein Vaterland sein Leben gegeben hat. Mhm. Und dass der Familie stolz auf ihn sein kann. Dann sage ich, was ein Quatsch eigentlich. Ja.
Krieg ist immer scheiße.
Die großen Leute haben sich danach die Hand gegeben und alle sind umsonst gestorben.
So schaut es aus.
Ja. Und drum hänge ich mir sowas hin. Ne? Oder hier so Mauswiesel im Sommer- und Winterkleid, damit ich mich in Stimmung begeben kann. Quasi, wenn ich jetzt hier reinkomme, damit ich in eine gewisse Stimmung komme.
Ich sehe da unten einige, sind das Geschützrohre, oder?
Mhm.
Da würdest du deine Rohlinge rausschneiden, oder?
Genau, das sind jetzt so verschiedene Geschützrohre von der Bundeswehr zum Beispiel. Bei sowas musst du natürlich immer darauf achten, weil Geschützrohren, das kann eben nicht jeder machen.
Ja.
Erstmal musst du Stahl beurteilen können und du musst dich an geltende Gesetze halten. Das heißt, solche Rohre unterliegen dem Kriegswaffenkontrollgesetz und du darfst sowas nur im Schrottzustand erwerben.
Okay.
Ja, von der Panzerverschrottung zum Beispiel, ja, oder wenn was verschrottet ist und du brauchst teilweise Genehmigungen dafür, ja, oder verschiedene Flügelpanzerungen von Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs oder auch Kettenbolzen, ja. Das hier ist zum Beispiel vorne die Mündung von einem Gepard. Das ist schon ein bisschen moderner. Ja, der hat da hinten schon ein elektrisches Kabel. Das sind hier zwei Spulen. Ja? Da kann man schon das Geschoss drüber einstellen und so. Das ist schon was moderner. Ne? Wenn ihr jetzt hier unten anguckt, das ist die Kampfwagenkanone 43. Ja, die war an der Pack 43 und am Königstiger. Und das hier ist das Kaliber dazu.
Alter.
Das ist ein Panzerbrecher. Wenn du mal denkst, wie pervers eigentlich der Mensch ist.
Ja. Wenn sowas durch die Gegend fliegt.
Ja, wir bauen was, um andere zu töten. Ja. Obwohl wir eigentlich alle friedlich zusammenleben könnten. Aber dabei geht es meistens um Glaube und um Geld.
Aber kannst du aus dem Material jetzt dann auch was, könntest du daraus auch was schmieden? Also, weil das ist ja Vollmaterial.
Das ist Vollmaterial. Erstmal musst du das ja alles bearbeiten können. Ne? Naja. Wenn ich jetzt das gucke, müsste ich jetzt erstmal das zerschneiden. Ja, guck mal, das Ding hat fast 8 cm.
Wie viel Flex schon im Wolf?
Da flex den Wolf, das atmest du alles ein. Ja. Du weißt nie, was für Material ist, ob es gut oder schlecht ist. Sowas habe ich zu Anschauungszwecken. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel, hier habe ich ein Schnittmodell. Ja, so sieht das aus.
Das ist ja komplett Material. Ja.
Vollmaterial, ja. Manchmal ist es guter Stahl, manchmal schlechter. Ja, es gibt verschiedene. Dann haben wir da zum Beispiel noch Leopard 2. Man kann das mal so zeigen, so im Vergleich. Das hier ist ein Leopard 1. Seht ihr hier zum Beispiel? Der hat Felder und Züge. Das ist von der Bundeswehr. Das heißt, es war noch nicht so viel im Einsatz, nicht so viel beschossen. Ja, wenn du jetzt hier guckst, das ist ein Leopard 2. Das ist ein Glattrohr. Der hat keine Felder und Züge. Das ist schon ein anderes Waffensystem. Dieser hier ist zum Beispiel geeignet für gröbere Outdoor-Messer, aber für Küchenmesser kann man nicht nehmen. Ja. Der wird nicht hart genug. Ja, der Leo 2 ist ein Top-Material.
Ja.
Und ist von der Klingenfarbe sehr dunkel, fast schwarz. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier guckt, das ist die Kampfwagenkanone 43, der Tiger, ne? Der ist sehr stark beschossen.
Ja.
Sehr stark beschossen, war schwer im Einsatz und lag noch lange in der Erde. Ja, das ist ein helles Material durch die Inhaltsstoffe. Das ist ein sogenanntes Grupprohr, das hat die Firma Grupp hergestellt. Viele meiner anderen Sachen kommen von zum Beispiel Rheinmetall, Mauser und so, ne?
Ja, es ist schon sau interessant, das, was du da alles, oder beziehungsweise was du erstmal alles hast.
Das ist halt auch alles nicht von heute auf morgen gekommen, sondern das ist so ein Resultat meiner Arbeit. Dass Leute das mitbekommen, dass Leute, zum Beispiel Sammler oder Museen, auf mich aufmerksam werden und viele finden es gut, was ich mache,
ja,
und sind bereit, zum Beispiel mir was abzugeben,
ja,
oder mit mir was zu tauschen, was sie doppelt haben. Ja, und manche sagen, der zerstört, wir finden scheiße, was er tut. Und die arbeiten mit mir halt nicht zusammen. Ja, so ist das halt wie im wahren Leben. Mit dem einen kann man, der eine findet gut, was wir machen, der andere findet scheiße. Ja.
Ist auf alle Fälle immer ein Erlebnis, dann hier zu sein. Ich war ja jetzt schon ein, zwei Mal da, aber du hast immer wieder neues Zeug. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn.
Ja, letztens habe ich mir gedacht, ich könnte mal ein bisschen umdekorieren. Manchmal wird mir dann ein bisschen langweilig. Und habe ich mir so ein altes Bajonett habe ich noch gehabt. Ne? Und dann habe ich so einen alten Helm, den hat man mal bei Bauarbeiten in der Wehrtag gewonnen. Ist so ein Hitlerjugendhelm, ne, der hat oben ein Loch drin. Das ist aber kein Einschuss, sondern der ist einfach vergammelt.
Ja.
Und da lag noch so ein Fahrrad dabei, das war im Wasser und das haben die wahrscheinlich nach dem Krieg einfach weggeschmissen. Weil nach dem Krieg gab es ja de facto keine Nazis mehr. Ja, es waren ja alles Leute, wo geholfen haben und wo das alles nicht wollten. Es gab ja danach keinen, drum haben ja viele entsorgt oder versteckt. Ja, so. Das hier sind zum Beispiel so Musketenkugeln. Ne? Hier. Stell dir mal vor, du kriegst sowas ab. Ne?
Das ist vorbei.
Da ist ja die Schockwirkung auf dem Körper, die ist ja so immens, ja.
Eigentlich schon schlimm, wenn du überlegst,
ja,
wie du schon gesagt hast, was eigentlich alles in die Gegend geflogen ist und was heute noch irgendwo in der Erde liegt.
Genau.
Das ist ja das Nächste.
Die Kappen mit Räumdienst haben wir mit dem Ersten Weltkrieg noch Jahrzehnte sind tot.
Ja.
Hier haben wir zum Beispiel die Hände vom Dachs. Da siehst du, der Dachs ist ein Graber, ne? Der gräbt Löcher. Ja. Ja, und hier siehst du die Hände von einem Biber. Für sowas gibt es zum Beispiel ein Besitzverbot. Sowas darf man nicht haben. Ich habe für sowas eine Sondergenehmigung,
ja,
für Schulungszwecke. Aber ich muss sowas halt alles melden bei der Regierung. Und viele meiner Sachen müssen auch sind bei den Naturschutzbehörden natürlich gemeldet. Alles hochoffiziell. Und das ist hinten vom Biber. Ne? Und hier sieht man zum Beispiel, hier ist eine Biberkelle. Damit steuert er natürlich. Die ganze Biberkelle ist voll mit Fett. Viele, oh, die haben wir früher gegessen, sage ich, nee, das Fleisch habt ihr gegessen, aber die Kelle nicht. Weil da ist alles Fleisch, alles Fett innen drin und da geht noch so ein Knochen rein, der geht bis ungefähr dahin. Und darüber steuert er natürlich, gibt Signale auf dem Wasser, überschlagen und auf dem Asphalt hört man immer so hinten aufklatschen. Ja, und darüber kann er auch die Körpertemperatur regeln. Ja? Also wenn er jetzt ihm heiß ist, kann er es ins kalte Wasser halten und so. Ne? Kann er auch machen, ne? Und so umgebe ich mich halt mit den Sachen, die Leute können fragen, was es ist und gehen schlauer raus, wie sie gekommen sind.
Aber jetzt habe ich noch eine Sache gesehen, das kenne ich bei dir noch gar nicht so. Was ist eigentlich das, was da so glitzert? Weil ich kenne, dass du Holz hast, dass du Knochen hast, das ist mir bekannt, das weiß ich, das habe ich schon damals gesehen, aber jetzt, dass du sowas hast.
Das sind so Eiszeitmaterialien. Was du jetzt zum Beispiel auch hast, ist ja, das hier ist zum Beispiel.
Ich habe ja den
Riesenhirsch.
Riesenhirsch, genau. Aber genau,
das ist Mammutknochen. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel guckst, das ist ein Mammutknochen, der ist sehr porös, wenn man den findet. Ja. Und dann muss der unter Vakuum behandelt werden mit Epoxidharz und dann zieht das tief ein und dann kannst du zum Beispiel Messergriffe draus machen. Wenn du das jetzt anfasst, das ist ja richtig schwer, ne?
Das ist gut.
Richtig schwer, ne?
Kann man sich ja nicht vorstellen, weil...
Ja, das sind Eiszeitsachen, die sind 10.000 bis 30.000 Jahre alt, sowas kann man in Flüssen finden oder in Kiesgruben. Kiesgruben waren ja immer da, wo die Gletscherausläufer waren. Ja, und da findet man sowas, weil wir hatten das ja auch alles in Deutschland. Man redet richtig, immer viel von Sibirien und Russland. Das
ist richtig poröses, ne?
Genau, hier sieht man das Mark. Ja, das hier ist die Außenseite. Ja, wir hatten das ja auch alles. Wir hatten Mammuts, wir hatten Säbelzahntiger, wir hatten Wollnashörner. Das haben wir auch alles gehabt.
Wenn du das jetzt gar nicht behandelst, dann ist es ja komplett brüchig.
Das ist porös, das würde wegbrechen. Das ist zum Beispiel eine Flusseiche. Ja, die ist auch stabilisiert. Das ist ein ganz tiefschwarzer Griff, wirklich tiefschwarz. Und das ist so eine Robinienknolle. Das ist so ein Holz, das müsste man nochmal wegschmeißen. Das ist ja alles stockig und weich. Und wenn ich das dann geharzt habe, kannst du sowas verwenden.
Das sieht cool aus.
Ja. Aber das, was man hier anfasst, hat nicht mehr die warme Haptik von Holz oder so, sondern fasst sich ein bisschen an wie Kunststoff.
Ja.
Ja.
Ja, richtig cool.
Ja. Hier geht schon ab in der Werkstatt. Das ist halt so eine besondere Werkstatt. Na, hier umgeben wir uns, ne, den ganzen Tag. Wenn er zu mir kommt, wird das alles hier hergestellt. Den groben Teil macht man da am Federhammer, ne, am Brutus. Ne. Der linke Hammer ist der Brutus und die rechte ist die Brunhilde. Bei mir hat alles Namen. Ja, und dann, da wird das Grobe gemacht. Nachher wird die Klinge von Hand hier geschmiedet, ohne vorgefertigte Klingenrohlinge. Am Amboss von Hand. Dann wird der Griff aufgebrannt und dann wird verschliffen und so. Und da hinten auf den Maschinen werden nachher meine Messer geschliffen. Nass, trocken, keil, ballig, alles Mögliche, ja.
So wie die Leute das wollen.
Genau, so wie sie es wollen. Und auch die Messer, wo ihr bei mir im Shop seht, auf der shop.messerschmiede.bayern oder auf meiner Webseite www.messerschmiede.bayern, wird alles hier in dieser Werkstatt hergestellt. Und deswegen ist immer wichtig, so Handwerker wie ich, wir können nur in Nischen überleben. Die Industrie überrennt uns quasi über billige Preise, aber auch schöne Messer. Ich will das gar nicht schlecht machen. Die machen auch tolle Messer, die können auch keinen Scheiß verkaufen, weil man muss Garantie geben, man wird schlecht bewertet sonst und so. Ich kann auf jeden Fall nur Nischen überleben. Und deswegen bin ich immer auf Werbung angewiesen. Das ist jetzt im Prinzip auch eine Werbung, was ich mache. Ich will euch erreichen und ich will euch damit sagen, dass ich ein besonderer Handwerker bin. Ja, ich bin nicht das, was man so kennt, sondern das, was ich bin, ist ziemlich einmalig. Ja, bei mir machst du ein Messer von der Klinge über den Griff bis zur Lederscheide. Das kenne ich sonst von niemandem. Und das in einem Tag. Das muss mal klargestellt sein. Und auch die Messer, wo ihr bei mir im Shop erwerben könnt und meine Schmuckstücke, sind immer von diesen Händen gemacht.
Kann ich nur bestätigen.
Genau.
Also wer richtig Bock hat auf einen geilen Tag, auf ein geiles Erlebnis.
Genau. Kommt da zu mir, zum Blecher und Alex, verfolgt mich auf den sozialen Medien, auf Instagram, Facebook und so weiter. Der Blecher und Alex von der Messerschmiede.bayern. Da seid ihr gut aufgehoben. Und ich bin nicht besser, nicht schlechter wie andere, aber ich bin besonders und meine Sachen haben Charakter. So wie ich. Die sind nicht glatt, so wie ich. Ich habe Ecken und Kanten und so sind auch meine Sachen.
Und so soll es auch sein.
Genau. Und so sind auch in der Regel die Menschen, die zu mir kommen. Die wollen nicht glatt gebügelt, die wollen nicht große Gruppen. Sondern bei mir bist du immer entweder in einem Einzelkurs als Intensivkurs oder in einem Zwei-Personen-Kurs in einem Tag. Ein Tag für zwei Personen. Oder ab drei Personen sind es zwei Tage und das Maximum sind vier. Ja? Also wenn ihr Bock habt, kommt ihr zur Messerschmiede Bayern, zum Blecher und Alex. Und wenn ihr Bock drauf habt, könnt ihr was in die Bewertung unten reinschreiben. Aber ich bitte euch immer drum, auch wenn einem was nicht gefällt. Ich sehe manchmal auch Sachen, die mir nicht gefallen und so. Ne? Und dann klicke ich einfach weiter. Es macht keinen Sinn, jemanden zu ärgern oder jemanden zu beleidigen und so. Sondern ich bin um Anregungen immer dankbar, positiv und negativ, aber immer ehrlich bleiben und schön gerade. Ja. Ja, und seid keine Lappen und denkt immer dran, es steht immer ein Schicksal dahinter. Und in dem Fall bin das ich, der Blecher und Alex. Und das ist der Holger.
So ist es.
Ja, und jetzt haben wir den Podcast fertig, ne? Und ich hoffe, er gefällt euch und könnt ja mal so Anregungen unter reinschreiben. Vielleicht machen wir das ja nochmal, ne? Also, bis sehr dahin, cool. Gehabt euch wohl.
Ciao, ciao, ihr Lieben.
Der Blecher und Alex von der Messerschmiede.bayern. Ciao.
Ciao.